Welcome to my G-Spot.
Hallihallo, willkommen zurück in meinem G-Spot. Ich bin Stefanie Giesinger und ich freue mich total, dass ihr dabei seid. Das hier ist mein Safe Space. Das ist ein Ort, an dem ich über alle möglichen Themen sprechen möchte, die mich begeistern und auch interessieren. Hoffentlich euch auch. Das tue ich aber nicht alleine, sondern mit unterschiedlichen Gästinnen. Das sind unter anderem ExpertInnen, FreundInnen oder einfach Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen. Also alles Menschen, die ich mit dem Thema assoziiere und die ja mich auch begeistern. Und mein Wunsch ist es, dass wir uns einmal die Woche hier treffen, um mit Leichtigkeit tiefer in Themen einzusteigen und dass sich hier natürlich auch alle wohlfühlen können. Und wie immer starte ich mit meinen davor aufgeschriebenen Gedanken. Die Morning Pages. Meine Gedanken zu diesem Thema. Wenn Frauen an der Spitze wären, dann... Vor rund einem Jahr habe ich mit diesem Satz meine Morning Pages als Gedankenexperiment begonnen. Und damals war die Idee voller Euphorie und Hoffnung. Eine Welt, in der Gerechtigkeit, Empathie und Gleichberechtigung zentrale Werte sind. Aber wäre das wirklich so? Fakt ist, heute sitze ich hier. Und der Bildschirm vor mir spielt mir Clips in Dauerschleife ab, in denen Elon Musk den rechten Arm hebt, die AfD mit Alice Weidel Erfolge feiert, Donald Trump zurück ins Weiße Haus kehrt, die Ampelregierung zerbrochen ist und immer mehr PolitikerInnen weiter nach rechts rücken. Die Nachrichten fühlen sich so erdrückend an und die Angst vor dem, was kommt, drückt so schwer auf meine Brust, dass sich ein Gefühl von Ohnmacht in mir breit macht. Weltschmerz. Wir erleben gerade einen Moment, in dem so vieles auf der Kippe steht und demokratische Werte weltweit in Frage gestellt werden. Ich glaube, viele von euch teilen mit mir das Gefühl, dass wir gerade mehr verlieren als gewinnen. Aber was jetzt? Sollen wir jetzt aufgeben oder einfach da sitzen und abwarten, was passiert? Nein, natürlich nicht. Denn genau jetzt ist der Moment gekommen, an dem unsere Stimmen und Werte so relevant sind wie seit langem nicht mehr. Wir dürfen nicht aufgeben. Und wir müssen jetzt zusammenhalten, weiter reden, weiter fragen und vor allem weiter kämpfen. Und genau deshalb ist diese Folge so wichtig heute. Und es geht mir nicht darum, euch hier eine aktive Wahlempfehlung auszusprechen. Vielmehr wünsche ich mir, dass wir zuhören und von dem Gespräch heute lernen. Ich möchte, dass wir heute die Perspektive einer Frau hören, die seit 3 Jahren als Außenministerin für Deutschland tätig ist. Wie ist es, als erste Frau dieses Amt zu übernehmen? Wie blickt sie auf ihren, aber auch auf den gesellschaftlichen Werdegang? Und was bedeutet es, in Zeiten wie diesen Verantwortung zu übernehmen? Sie ist seit 2013 Mitglied des Deutschen Bundestags, Politikerin für die Grünen und seit 2021 die erste Außenministerin Deutschlands. Ich möchte mit ihr über ihren Weg in die Politik sprechen, darüber, wie sie mit Sexismus im Amt umgeht, wie sie ihre Rolle als Außenministerin wahrnimmt und was wir ihrer Meinung nach die nächsten Jahre erwarten können. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Willkommen, Annalena Baerbock. Hi Annalena, ich freue mich so sehr, dass du heute da bist. Wie geht es dir heute?
Sehr gut. Zum einen ist es hier sehr gemütlich bei dir und ja, auch sonst. Ich war gestern in einem wunderschönen Film, nämlich Wunderschöner. Ein Film von Caroline Herfurth, der auch ein bisschen das Thema, was wir heute besprechen, Frauen in ihrer Unterschiedlichkeit, in ihren Struggles, in ihrer Stärke. Ja, und deswegen geht es mir heute Morgen richtig gut.
Cool. Ja, Caroline Herfurth war vor ein paar Wochen tatsächlich hier und wir haben über Wunderschöner gesprochen. Also die Folge gibt es jetzt auch schon, wenn ihr die Folge hört. Und ich finde die Perspektive auch so wichtig. Und wie du auch schon sagst, auf so vielen Ebenen werden Frauen kritisiert, Frauen beobachtet und anders behandelt. Dementsprechend freue ich mich sehr auf das Gespräch. Ich möchte aber erstmal starten mit dir und so ein bisschen mit deinem Aufwachsen. Du bist ja 1980 in Westdeutschland geboren. Was meinst du, wie sehr hat dich dein Aufwachsen geprägt?
Schon ein gutes Stück. Also ich bin auf dem Dorf aufgewachsen. Das hat erstmal dazu geführt, dass ich gerne in die Stadt wollte. Aber auch, ich habe ganz viel Sport gemacht als Kind. Ich habe in einer Großfamilie bin ich aufgewachsen, auch mit unterschiedlichen Perspektiven, mit Herausforderungen in der Familie. Ja, und ich glaube, das prägt schon das Leben sehr. Was ich heutzutage aber immer wieder auch so rückblickend an die eigene Kindheit sehe, weil ich natürlich in Frieden aufgewachsen bin, in Freiheit aufgewachsen bin, also ein riesengroßes Glück. Was für eine Stärke Kinder haben. Also manchmal, wenn ich so Kinder in Kriegsgebieten erlebe oder auch wenn man ganz zurückdenkt, meine eigene Oma, damals auch im Krieg aufgewachsen, was für eine Stärke Kinder haben, was die alles durchstehen können und dann die Kraft finden, aber eben auch nicht alle. Und das finde ich total interessant. Warum schaffen es manche, warum schaffen es andere nicht? Ja, und das zeigt irgendwie so die Vielfalt von Menschen.
Ja, total. Und dass man auch so seinen eigenen Privilegien auch nochmal bewusst wird, wenn man darüber nachdenkt. Ich habe mal gelesen, dass du dein Zuhause als Hippie-Haushalt beschrieben hast. Warum?
Ja, da kriege ich jetzt noch Ärger von meinen Eltern.
Entschuldigung an dieser Stelle.
Ich glaube, das war ganz am Anfang im Interview und auch das, da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf zurück. Man lernt ja auch so über die Jahre wahnsinnig viel. So am Anfang habe ich einfach so daher erzählt, ja, und dann überhaupt zu realisieren, dass alles, was man sagt, in der Zeitung steht und auch dann aufzupassen, was man eigentlich so über private Dinge sagt. Und ich wurde, glaube ich, gefragt, ja, und Sie haben ja Politik studiert und dann Völkerrecht und kommen Sie aus so einem total erstkonservativen Haushalt und wie, und dann war ich so im Reflex, nee, eigentlich eher so ein Hippie-Haushalt, weil meine Eltern, also ich bin 1980 geboren und dann in Westdeutschland waren auch meine Eltern bei Anti-Atomkraft-Demos mit dabei. Und ich war als Zweijährige in der Menschenkette gegen die Wiederaufrüstung in Westdeutschland. Und interessant auch jetzt als Außenministerin NATO. Also das war damals die NATO-Debatte. Und dann sind meine Eltern aufs Dorf gezogen, haben ein ganz, ganz altes Bauernhaus gekauft mit meiner Tante und meinem Onkel zusammen. Und wir sind dann mit 5 Mädels, also ich habe noch 2 Schwestern und 2 Cousinen, also 5 Mädchen. Und das Haus wurde über Jahre nur umgebaut. Und im Dorf haben alle erstmal so ein bisschen auch geguckt, okay, was sind das jetzt für welche? Und deswegen habe ich das so ein bisschen gesagt, so eher Hippie-Haushalt.
Got it. Also deine Eltern waren auch so ein bisschen aktivistisch aktiv.
Also im eher wie damals auch ein Teil des Zeitgeistes war. Ja. Also die waren jetzt nicht in der Partei oder politisch aktiv. Und meine Eltern haben mich sehr jung bekommen. Also meine Mutter war dann gerade 21. Und dann noch meine 2 anderen Schwestern. Und dann war erstmal auch Familie Thema. Aber sogar in den ersten Jahren, ja, da, wie gesagt, war ich auch schon auf ein paar Demos mit dabei, ohne dass ich es natürlich selbst entschieden habe in dem Alter.
Ist das auch der Grund, wieso du in der Jugend Kriegsjournalistin werden wolltest?
Ich weiß es nicht und wie gesagt, das finde ich mal so spannende Dinge. Wie kommt man eigentlich auf so gewisse Wege? Weil ich war vielleicht auch durch die Eltern geprägt, ja, irgendwie politisch interessiert. Dann waren Anfang der 90er Irakkrieg und bei uns zu Hause lagen Zeitschriften rum, Amnesty International und ich habe da schon als Kind viel gelesen und habe mal im Scherz dann zu einer anderen Sandkastenfreundin gesagt, mein Wunder, dass ich überhaupt Freunde hatte, weil als der Irakkrieg war, habe ich dann irgendwie in der Grundschule gesagt, also ich glaube, wir können keinen Fasching feiern, weil in anderen Ländern ist Krieg. Und ich glaube, alle anderen Kinder haben gedacht, ich bin total verrückt geworden. Und ja, irgendwie war das ein Thema, was mich beschäftigt hat. Viel auch von meiner Oma, von der ich erzählt habe, die ist im heutigen Polen, damals Deutschland, als irgendein Kind in der NS-Zeit groß geworden, wirklich zig Schicksalsschläge und hat immer mir erzählt, als ich kleiner war, das Wichtigste ist Frieden. Und dann hat sie mir ihre Fluchtgeschichten erzählt auf den Eisenbahnwaggons und wo irgendwie eine Mutter runtergegangen ist und Wasser geholt hat. Und das steckt so tief in mir drin. Und als Kind habe ich das gar nicht so richtig verarbeitet und auch so angedeutet von Vergewaltigung im Krieg. Und das ist mir so als Jugendliche immer hochgekommen, aber ich habe mich nie so intensiv mit auseinandergesetzt. Aber irgendwie hat dieses Thema Krieg und Frieden mich als Kind mit beschäftigt. Ich habe dann viel dazu gelesen. Dann waren auf dem Balkan Kriege, da waren in unserem Dorf sind Kinder in Asylbewerberheimen bei uns gekommen. Dann gab es auch da schon zum Beispiel einen Molotow-Cocktail auf die Unterkunft direkt gegenüber von meiner Bushaltestelle. Und irgendwie waren viele der Themen, die heute jetzt auch noch so relevant sind bei mir in der Kindheit. Und ich hatte immer dieses Gefühl, das ist so ungerecht und so unfair. Und ja, hatte dann irgendwie den Punkt, ich will über Gerechtigkeit und das Schicksal und die Ungerechtigkeit in der Welt schreiben. Und das war dann so ein bisschen dieses Kriegsreporterin, hatte gedacht, Journalistin zu werden. Hab ganz viel Sport eigentlich auch gemacht. Deswegen, ich war auch nie in der Grünen Jugend oder in einer Partei als Jugendliche. Aber dieses, was passiert in der Welt, das hat mich einfach interessiert.
Voll spannend. Also du hast einfach so einen fast schon Gerechtigkeitsinstinkt und du hast das Bedürfnis, dich da so einzusetzen, merkt man auf jeden Fall, finde ich auch in deinen Reden extrem, dass das eben auch so ein Feuer ist in dir. Wann wolltest du eigentlich Politikerin werden? Wann hast du dich entschieden? Hattest du Vorbilder damals oder kam dir die Idee dann einfach aufgrund von deinem Gerechtigkeitsdrang?
Also rückblickend wird ja dann oft immer so gesagt, ah, da hat die sich schon so hin entwickelt. Ich finde immer, ganz viel passiert durch Zufall im Leben. Würde mich bei dir auch total interessieren, weil das ist ja auch so facettenreich bei dir.
Ja.
Und wo man dann meint, ah, das ist der eine Weg, der eingeschlagen wird. Also wie gesagt, eigentlich als Jugendlich war mein ganzes Ding Sport. Ich habe Trampolinspringen gemacht und nebenbei Fußball gespielt und so Sport als gesellschaftlicher Punkt war für mich auch total wichtig. Da sind irgendwie alle Kinder sind auf dem Fußballfeld gleich und es ist egal, wo du herkommst und was deine Eltern verdienen oder ja, wie gut du in der Schule bist. Und dann war ich aber mit 16 war ich im Ausland in den USA und bin zurückgekommen und habe gedacht, mein Dorf ist mir viel zu klein. Ich muss hier raus. Und bin zum Studieren nach Hamburg gegangen und wollte dann eigentlich, wie gesagt, in den Journalismus, habe Praktika nebenbei gemacht, wollte dann da Journalismus studieren. Mhm. Und was dann manchmal ja auch als Jugendliche oder junge Erwachsene so denkt, oh Gott, jetzt ist mein großer Wunsch nicht in Erfüllung gegangen, war mein NC zu schlecht in Hamburg, aber Journalismus zu studieren. Und ich war echt so am Boden zerstört. Und habe dann Politikwissenschaft im Nebenfach öffentliches Recht studiert und habe immer ganz viele Praktika weitergemacht im Journalismusbereich und habe auch für eine Zeitung geschrieben und habe aber dann gedacht, okay, wenn du eigentlich über so Politisches schreiben willst und dich Internationales, Krieg und Frieden interessiert, solltest du vielleicht mal Politik von innen sehen und habe dann ein Praktikum erst im Europarat gemacht. Also das ist das in Straßburg, bringen immer viele durcheinander, okay. Nicht die Europäische Union, sondern wurde gegründet nach dem Krieg, wo auch alle europäischen Staaten mit dabei sind, auch Russland bis vor kurzem, bis die jetzt suspendiert worden sind.
Okay.
Hab da ein Praktikum gemacht und dann aber auch im Europäischen Parlament, also in Brüssel. Und das fand ich dann so spannend, das war kurz vor der Europawahl 2004 und hab gedacht, wow, das ist ja voll mein Ding und ich war da voll Feuer und Flamme. Und so bin ich dann auch zu den Grünen gekommen. Dann war ich erst im Europäischen Parlament bei einer Grünen Abgeordneten und hatte mich eigentlich eher beworben, wer macht Außenpolitik und bin dann auch so durch Zufall, die war da eine Brandenburgerin und die hat dann aber den Ausschuss gewechselt, da machte sie gar keine Außenpolitik mehr und dann war halt diese Europawahl und dann hat die gefragt, hast du nicht Lust, auch in den Wahlkampf mitzukommen, dann nach Brandenburg und dann habe ich gesagt, ja und es war so ein historischer Moment auch. 2004 war gerade die Osterweiterung der Europäischen Union, also die 10 mittel- und osteuropäischen Länder sind dazugekommen. Da war Joschka Fischer in Frankfurt-Oder auf der Oderbrücke zwischen Polen und Deutschland. Und es waren für mich alles so Momente, wow, das ist irgendwie, Politik kann wirklich was verändern. Hier wächst plötzlich Europa zusammen, so ein bisschen biografisch auch noch. Ich habe gesagt, meine Großeltern kommen ja eigentlich eher aus dem Osten, da mein Großvater väterlicherseits ist da im Zweiten Weltkrieg als Soldat über die Brücke gekommen und irgendwie war ich so, wow, und das ist Frieden, das ist wieder zusammenkommen. Und da war der Punkt, dass ich gedacht habe, okay, also Politik ist auch spannend und eigentlich wollte sie als Journalistin drüber schreiben, aber jetzt verteilt sie hier im Europawahlkampf Flyer für die Grünen, also das ist jetzt auch irgendwie nicht mehr so ganz neutraler Journalismus und dann bin ich da so ein bisschen reingerutscht im Prinzip.
Hast du dich damals aktiv dann für die Grünen entschieden oder bist du da auch so ein bisschen eigentlich reingerutscht?
Also wie gesagt, ich war schon irgendwie immer politisch interessiert und ich fand neben diesen Menschenrechtsthemen und Gerechtigkeit und Krieg und Frieden, war mir auch als Kind, also Klimaschutz gab es aber gar nicht, Umwelt, also zum Beispiel Greenpeace, ja. Ich fand Greenpeace als Kind toll und das war auch für mich ein Thema, was mir irgendwie wichtig war und leider konnte ich dann bei der Bundestagswahl 98 noch nicht mitwählen, weil ich erst im Dezember 18 geworden bin. Das war so ein richtiger Schmerz, aber da hätte ich dann damals auch die Grünen gewählt. Da war dann auch die Frage, also dass Kohl nicht mehr an der Macht ist. Und so bei der Bewerbung fürs Europaparlament, deswegen meine ich, das ist so Zufall, weil ich, wie gesagt, eigentlich dieses internationale, auswärtige Politik machen wollte, habe ich eher geguckt, weil es bei einer deutschen Abgeordneten sein musste und dann gibt es 99 aus Deutschland. Okay, es war für mich klar, eher progressive Parteien, aber wer ist im Auswärtigen Ausschuss? Also hatte ich mich bei der Grünen Abgeordneten beworben, ich hatte mich aber auch bei einer SPD-Abgeordneten und bei einer linken Abgeordneten beworben, obwohl ich, wie gesagt, im Wahlverhalten eher bei den Grünen war, aber ich wollte eigentlich dieses Außenpolitische machen und dann hat sie halt zugesagt und dann war das ja so, dass ich dann halt bei ihr auch mein Praktikum gemacht habe.
Und hast du dich nur bei Frauen beworben damals? War das für dich wichtig?
Ich glaube schon, das war ein Ticken Zufall, aber auch da war für mich das Thema, ja, Feminismus. Ich habe, glaube ich, selber nicht Feminismus darüber als Feminismus geredet, aber war auch schon in meiner Jugend immer auch ein Thema mit meinen Freundinnen und auch so Dinge wie, auch das kommt einem ja später irgendwie so in den Sinn, so sexuelle Belästigung zum Beispiel, was man irgendwie über Jahre verdrängt. Und als die MeToo-Debatte aufkam, das war jetzt ja auch, weiß ich gar nicht, vor 8 oder 10 Jahren, da habe ich erstmalig drüber nachgedacht, ey krass, wie oft ist dir das eigentlich passiert? Und da ist mir Szene in den Sinn gekommen, die ich über, die habe ich meiner Mutter noch nicht mehr erzählt gehabt, weil ich immer vom Dorf da so lange mit dem Schulbus fahren, oder nicht mit dem Schulbus, war öffentlicher Bus, zweimal umsteigen. Und da saß irgendwann mein Mann neben mir, älterer Herr, der dann so anfing, seine Hand auf mein Bein zu legen. Und ich habe das noch wirklich so bildlich vor Augen, obwohl ich es eigentlich total vergessen hatte. Und ich habe 5 Stationen gebraucht, mich zu trauen, wegzusetzen, also ich bin natürlich immer weiter weggerutscht und eigentlich aber auszusteigen, dann wäre ich zu spät zur Schule gekommen und dieses ganze Überlegen, was mache ich jetzt, ist wie gesagt irgendwie in der MeToo-Debatte ist mir dieser Vorfall so in Erinnerung gekommen und auch noch viele, viele andere Vorfälle.
Ja.
Und deswegen war das nicht so, dass ich gesagt habe, ich gehe in die Politik, um für Frauenrechte zu kämpfen, aber sozusagen durch das, was man so selber erfährt und dann immer wieder zu merken, okay, manches ist doch anders und manches ist leider auch seit, ich bin jetzt ja Mitte 40, in meinem jetzt nicht ganz alten Alter, aber auch nicht ganz jung, ja, seit 30 Jahren immer noch so wie früher.
Ja.
Das ist was, was dann in der Politik ich einfach stärker ausgesprochen habe, obwohl ich es vorher, glaube ich, auch schon einfach so gefühlt habe oder mit meinen Freundinnen diskutiert habe als Meinung.
Total, das Bewusstsein dafür ist so wichtig, weil man das häufig schon fast als normal betrachtet, was ja total traurig ist oder man denkt, ja, das passiert halt. Ich muss sagen, ich kenne fast keine Frau, die noch keinen sexuellen Übergriff erlebt hat und das ist super traurig. Und selbst wenn man dem Ganzen auch ein Bewusstsein schon schenkt und man informiert sich, wie jetzt zum Beispiel bei mir, ich glaube, ich bin eine Frau, die sich sehr viel mit dem Thema Sexismus und auch sexuelle Übergriffe auseinandersetzt. Und selbst ich war mal in einem Taxi und da hat mir der Taxifahrer irgendwann angefangen, meine Füße zu reiben und ich war dann so perplex, so wie du im Schulbus und konnte mich dann gar nicht bewegen, konnte gar nichts sagen. Und dann ist so ein Moment, wo man sich gar nicht richtig wehren kann, weil man dem entsprechend auch in einem Machtgefälle steht. Ne? Also ein älterer Mann sitzt neben dir, du kannst dich nicht wirklich wehren, weil wer weiß, wie er dann austickt oder wie so ein Taxifahrer, der mich dann vielleicht nicht zum Hotel bringt, sondern sonst irgendwo hin. Ja.
Einerseits die Angst, ne, was passiert? Und bei mir war es da, und das ist jetzt ein kleiner Vorfall, ich könnte auch noch 10 erzählen, aber darum geht es jetzt ja gar nicht, sondern diese Scham. Und deswegen fand ich so wichtig, dass dieser, was wir jetzt gerade in den jüngsten Tagen aus Frankreich, die Scham muss die Seiten wechseln.
Ja.
Das, ich habe mich ja nicht getraut aufzustehen, weil ich gedacht habe, wenn ich jetzt sage, was sage. Eigentlich wollte ich, ne, so dieses, ich sag was, aber Gott, der ganze Bus schaut dich an. So, das ist ja nur ein kleiner Vorfall. Und dieses, dass man selber dann denkt, okay, man ist jetzt diejenige, die hier Stress macht oder die irgendwie Aufmerksamkeit erzeugt. Und das ist aus meiner Sicht eben ein Punkt, den man dann auch auf in ganz vielen anderen Situationen, ja, leider diese Muster sind, jetzt stell dich doch nicht mal so an oder was machst du jetzt hier für einen Stress oder dieses Unangenehme haben. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so wichtig, dass so drüber gesprochen wird. Und ich finde es auch so großartig, dass du das so thematisierst, weil es halt so unterschiedliche Frauen braucht, die es thematisieren und am besten natürlich auch Männer. Aber vielleicht da mal die Rückfrage, wie bist du denn zu dem Thema gekommen oder hast du irgendwann gesagt, Mensch, jetzt habe ich so eine Reichweite, jetzt bin ich so bekannt, jetzt habe ich auch eine Verpflichtung dazu zu sprechen?
Ich frage mich echt häufig, wie das passiert ist. Ich hab ja vor 11 Jahren Germany's Next Topmodel gewonnen und damals wurde ich auf meine Narbe am Bauch angesprochen und das war irgendwie auch so ein Tabu als Model und wie kann das jetzt sein, dass du auch für Unterwäsche und andere Dinge modelst, wo man deine Narbe sieht. Und dann kamen wir schnell auf das Thema Krankheiten, womit ich auch schon ein Tabu gebrochen habe. Damals vor 11 Jahren war das auf Social Media auch noch nicht so groß. Da war Social Media generell noch nicht so groß. Und im Fernsehen wurde da noch nicht so offen drüber gesprochen. Und das hat so einen Stein ins Rollen gebracht. Und dann habe ich über Social Media auch viel kommuniziert, was mich beschäftigt, was meine Werte auch sind. Aber auf Social Media, das kennst du wahrscheinlich selbst, das sind immer nur kurze Videos und man wird auch schnell in eine Schublade gesteckt. Also ich interessiere mich ja auch für Mode und auch andere Dinge, die so ein bisschen oberflächlicher sind. Und dann werde ich schnell als die oberflächliche Stefanie Giesinger abgestempelt. Und irgendwann kam ich dann auf die Idee, dass ich mich in einem Podcast gerne über genau diese Themen, die mich beschäftigen und auch ganz viele andere in meiner Generation beschäftigen, unterhalten möchte. Schon allein in Freundinnenkreisen, wenn man da sitzt und mal ein Thema auspackt, dann merkt man, oft sind Probleme gar nicht individuelle Probleme, sondern die verbinden uns und das stärkt einen auch, sich darüber zu unterhalten. Und ja, natürlich dann über sexuelle Übergriffe mit anderen Frauen gesprochen. Ich habe selbst auch welche erlebt. Und da dann eben auch den Mut zu haben, darüber zu sprechen, einen Raum zu eröffnen, da fühlen sich alle gleich mehr gesehen und man fühlt sich eben weniger alleine. Und das war auch so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt bei G-Spot, weswegen es mir so hilft, nicht nur beruflich, sondern eigentlich vielmehr mich menschlich weiterzuentwickeln. Mhm. Und ja, das genieße ich gerade total.
Das ist ja, auf jeden Fall ja, super. Also der Unfall, weil es so in die Breite geht, was du auch gesagt hast, in diese Schubladen stecken. Ja, mhm. Ich meine, das ist jetzt, glaube ich, gar nicht nur ein Frauenthema, vielleicht dann nochmal stärker, aber wie schnell man einsortiert wird. Und das finde ich halt irgendwie bei dir cool und gibt ja auch andere Frauen dieses Widerspruch, ja, man darf aber nicht schön sein und Feministin oder mhm. man darf keine Freude am Leben haben und über Krisen auf der Welt zu sprechen. Und ja. dieses, wie hat es zu sein, ja, das ist irgendwie was, wo so viel blockiert wird. Und deswegen finde ich das so super irgendwie bei dir und vielen anderen, wenn man sagt, Feministin, Weiblichkeit ist eine Stärke und warum, natürlich kann die auch schön sein. Und ja. die Stärke kommt von innen und natürlich hat Mode da auch was mit zu tun. Und ja. haben wir auch viel immer gehabt, dieses bei mir auch mit Kleidern, ja, kann man so als Außenministerin rumlaufen, weil man keinen Hosenanzug anhat, ne? Und aber zu sagen, ja, wenn man feminin ist, warum darf man nicht feminin sein? Man ist ja auch eine Frau.
Ja. Komplett.
Also super cool, was du
Dankeschön. Da machst. Vielen, vielen Dank.
Werbung.
Happy New Year. 2025, wer hätte es gedacht? Wir sitzen immer noch hier in unserem G-Spot-Saal. Ich hab's auf jeden Fall gedacht. Und ich habe mir auch eine weitere Sache gedacht für 2025 und zwar New Year, More Me. Was das bedeuten soll? Es soll mehr von mir geben. Für mich. Ich möchte mehr Raum einnehmen. Ich möchte mehr ich selbst sein können, ohne Angst zu haben, was andere von mir denken. Ich will mich einfach weiterentwickeln, während ich aber trotzdem meine Grenzen aufstelle und sie ganz klar anderen Menschen kommuniziere. Sounds fun, oder? Irgendwie habe ich richtig Lust darauf und ich hoffe, ihr habt auch so ein bisschen Motivation und so ein bisschen Lust, vielleicht sogar das mit dem Dating zu verknüpfen. Dafür haben wir natürlich auch Bumble. Ihr kennt Bumble, wir haben so oft über Bumble gesprochen, ich bin ein riesengroßer Fan, denn Bumble macht es einfacher für Frauen so zu daten, wie sie wollen. Und ja, danke Bumble dafür, das liebe ich. Bumble hat unterschiedliche Features, die euch helfen, die richtige Person für die richtige Intention zu finden. Also sagen wir mal, ihr wollt was Langfristiges. Dann könnt ihr ja auch schon diese Intention angeben und gucken, dass ihr auch an die richtige Person geratet. Denn wenn ihr was Kurzes wollt, was Heißes, was für die Nacht, dann ist das natürlich auch vollkommen fein und könnt das gleich bei Bumble angeben. Es gibt aber auch die Interessen-Badges bei Bumble. Und die liebe ich auch sehr, denn stellt euch mal vor, ihr wollt ein neues Hobby ausprobieren, habt aber keine Lust, das alleine zu machen oder habt sogar Angst, dass es etwas langweilig werden könnte. Well, verknüpft das mal mit eurem ersten Date. Finde ich richtig gut. Ihr könnt gleich sehen, was die Interessen sind der anderen Person und es kann ein perfektes Match sein. Und die Profilfragen bei euch können natürlich auch sehr hilfreich sein. Da könnt ihr so viel hergeben von eurem Inneren, wie ihr wollt. Und könnt auch sehen, ob die andere Person zu euch passt, ob ihr sie cute findet, ob euch das Profil zusagt. Ich glaube, overall macht es Bumble immer leichter für uns zu daten und die eine richtige Person zu finden. Deswegen ganz viel Spaß beim Dating. Bleibt auf jeden Fall safe. Alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Happy New Year.
Werbung Ende.
Aber zurück zu dir. Mich interessiert, wie können wir uns einen Arbeitsalltag von dir vorstellen? Wie sieht sowas aus? Wahrscheinlich ist jeder Tag super unterschiedlich voneinander, ne? Aber könntest du vielleicht einen Tag beschreiben?
Jetzt im Wahlkampf ist es nochmal anders, deswegen mache ich mir eigentlich die 3,5 Jahre davor als Außenministerin. Also erstens rappeldicke voll. Es ist wirklich
man arbeitet eigentlich die ganze Zeit. Ich habe ja noch zwei Töchter und das irgendwie miteinander zu kombinieren. Für mich war wirklich die Frage, kann ich diesen Job machen mit den Kindern und kann ich dann auch Mutter sein? Und ich hatte ganz am Anfang, da bin ich aber Parteivorsitzende eigentlich geworden, auf dem Parteitag einmal ausgesprochen, auch als Parteivorsitzende höre ich nicht auf, Mutter zu sein, auch wenn vieles anders sein wird. Und der Satz war im Nachhinein eigentlich total wichtig für mich, damit ich nicht in manchen Momenten irgendwie das Gefühl habe, ich muss mich rechtfertigen. Und damals wollte ich es meiner Partei sagen, so Kindergeburtstage sind mir heilig. Und ich werde mal auch sagen müssen, nee, ich kann heute nicht, meine Tochter hat heute Geburtstag.
Ja.
Das sind dann aber so Lehrsätze jetzt gerade als Außenministerin. Im Zweifel kannst du da auch, selbst wenn du es vorgenommen hast, nicht immer alles halten. Am 7. Oktober hatte meine große Tochter Geburtstag. Und dann ist dieser furchtbare Hamas-Angriff, dieser Terror ausgebrochen. So. Und dann war wieder alles anders. Und das ist eigentlich ständig sozusagen in dem Job. Man hat eigentlich einen festen Kalender, der von morgens bis abends durchgetaktet ist.
Ja.
Ich versuche da Blocker reinzulegen, weil du ansonsten komplett fremdbestimmt bist.
Ja.
Wo ich sage, okay, hier brauche ich auch mal 2 Stunden einfach, um nachzudenken. Und dann passieren leider in der Welt so viele Krisen, dass ständig das wieder übereinander gehauen wird. Also standardmäßig war es so, dass ich gucke, dass ich in Sitzungswochen des Bundestages und wo wir auch Kabinettssitzungen hatten, das ist immer mittwochs gewesen, jetzt ist ja die Regierung zu Ende, dass ich dann immer an diesem Mittwoch da war und drumherum haben wir dann so Reisen gebaut und dann habe ich mir noch gesagt, okay, und irgendwann muss ich auch noch mal kurz zu Hause sein und wenn es natürlich mehrtägige Reisen waren, dann war es irgendwie am anderen Ende der Welt und wenn da eine Krisensitzung kam, dann noch mit hinten dran. Und die Herausforderung ist, und das ist auch anders als wenn man im Bundestag ist, wenn man halt regiert, dass es eigentlich keinen Termin gibt oder so gut wie keinen Termin, wo man einfach passiv ist, sondern jeder Termin ist man im vollen Fokus. Und das ist halt das, wo man echt Kraft haben muss, weil es morgens manchmal ja, um 6 Uhr losgeht und bis in die Nacht tief, tief reingeht. Aber auf der anderen Seite hat, also das war für mich so eine große Ehre und ist es, Außenministerin dieses Landes zu sein, weil man so viel sieht natürlich von der Welt, lernt, einbringen kann, 84 Millionen Bürgerinnen und Bürger repräsentieren kann, dass sozusagen für mich all der Stress auch immer wieder positiver Stress war, auch wenn ich zum Teil die furchtbarsten Dinge auf dieser Welt gesehen habe.
Ja.
Und jetzt im Wahlkampf bin ich halt mehr wieder in Deutschland und da ist es dann auch wieder ein bisschen anders. Da fahre ich länger mit dem Auto oder mit dem Zug und habe halt wirklich auch mal wieder so 2-3 Stunden, wo man zwar auch telefoniert oder nebenbei E-Mails schreibt, aber wo es eben nicht dieser Nonstop-Fokus, Kameras nonstop auf eingerichtet, immer im Fokus und im Mittelpunkt zu sein. Deswegen, obwohl manche denken, Wahlkampf ist nochmal anstrengender, weil so viele öffentliche Termine sind, ist es für mich eigentlich so, dass ich da eher ein paar Momente hat, wo man auch mal durchatmen kann.
Weil du jetzt auch wahrscheinlich weniger reist.
Genau, weil ich weniger im Ausland bin und weil ich einfach so auf Veranstaltungen auch einfach da mal sitze und mal Robert Habeck zuhöre.
Ja. Was meinst du, was braucht es für deinen Beruf? Also du sagst auch schon, du musst eigentlich immer da sein, du musst eigentlich immer performen, egal wie müde du bist, egal wo du gerade herkommst, egal was du gerade erlebt hast. Welche Eigenschaften braucht man, um auch Außenministerin sein zu können?
Also erstmal so körperliche Eigenschaften, man muss mit wenig Schlaf auskommen können. Mhm. Ich glaube, es geht dir ja auch so, wenn du viel in der Welt einfach rumreist, aber weil die Situationen sind Nachtsitzungen und da muss man eine gewisse körperliche Fitheit für haben. Und das war auch so ein bisschen in Deutschland, merke ich durch dieses Amt jetzt, wir sind ein sehr strukturkonservatives Land.
Mhm.
Also dieses männlich geprägte Strukturen sowieso, auch im Vergleich zu vielen europäischen Ländern, aber auch vielen afrikanischen Ländern. Das ist auch, man denkt, wir werden in allen Bereichen so modern, aber gerade bei der ganzen Frage Emanzipation haben sich viele, viele Länder einfach in den letzten 30, 40 Jahren nochmal komplett schneller und weiterentwickelt. Die Frage Alter, ja, weil wir so ein demografisch altes Land sind, haben wir viel ab 55, ja, dann ist man irgendwie gestanden und dann kann man Verantwortung tragen. Als ich Kanzlerkandidatin war, war die Frage, kann man das mit Anfang 40 machen?
Also ich verstehe nicht, geht es da um Lebenserfahrung oder was? Oder ist es wirklich einfach so dieses Eingestaubte und du wirst nicht ernst genommen, wenn du jung bist? Vor allem als junge Frau wirst du ja immer weniger ernst genommen.
Genau. Und das ist also, da kann man jetzt auch viel im Nationalsozialismus, die Rolle der Mutter und andere konservative Strukturen und Ostdeutschland, muss man ja auch sagen, war anders.
Ja.
Allein Kinderbetreuung, ich habe davon total profitiert, weil ich dann nach Brandenburg gegangen bin und meine Kinder sofort in die Krippe konnten und habe noch Freundinnen selber gehabt, die irgendwie Struggles hatten, überhaupt für unter Dreijährigen Krippenplatz zu finden. Und da sind wir einfach total strukturkonservativ geprägt. Und das macht es für Frauen auch in der deutschen Politik schwerer als in anderen Ländern. Mhm. Natürlich nicht in allen Ländern. Das wird mir dann auch mal wieder vorgeworfen. Jetzt vergleichen sie uns mit sonst was. Also natürlich gibt es Länder, da ist es katastrophal schlimmer. Aber gerade auch in anderen Demokratien. Mhm. Und wie gesagt, auch in afrikanischen Ländern zum Teil, die aus furchtbaren eigenen Konflikten gelernt haben. Ruanda zum Beispiel nach dem Völkermord. Furchtbar für die ganze Gesellschaft, hat man danach in die Verfassung mit reingeschrieben, eine Quote fürs Parlament, weil man gesagt hat, wenn Frauen nicht an Friedensprozessen beteiligt sind, dann passieren auch unter anderem, nicht nur deswegen, aber unter anderem furchtbare Völkermorde und ja. Die Gesellschaft kann nicht heilen. Das heißt, durch Entwicklungen in jüngerer Vergangenheit haben einfach andere Länder auch progressivere Schritte gemacht, die wir nicht so gegangen sind. Und das ist für mich sozusagen der Punkt auch in der Außenpolitik, das nach Deutschland zurückzubringen. Mhm. Was können wir von anderen Ländern lernen? Die feministische Außenpolitik, die von manchen auch so ein bisschen lächerlich gemacht worden ist, ist nicht so, das hat sich jetzt Frau Baerbock ausgedacht, so haben sich ja hier manche Männer vor allen Dingen dargestellt, mhm. sondern das gab es in Lateinamerika aufgrund der Femizide da vor Ort, mhm. auf der Gewaltstrukturen, Mafiagesellschaften, das gab es in Afrika aus der Lehre von furchtbaren Konflikten, das gab es in Schweden, die haben das mit diesen Rechte, Repräsentanz, Ressourcen, mhm. haben die Schweden oder Schwedinnen vor allen Dingen das mal als Konzept erfunden und das so zusammenzubringen und zu sagen, hey, was können wir von anderen Ländern, von anderen Regionen lernen, das finde ich, ist einfach was Schönes an diesem Amt, was mir immer Kraft gibt. Die Frage war ja auch eigentlich, was braucht es noch? Also was braucht mit wenig Schlaf aufzukommen, ja. eine gewisse körperliche Fitness und das habe ich über die Jahre gelernt, manchmal schmerzhaft lernen müssen, immer wieder sich zu fragen, okay, wo sind meine Stärken? Natürlich aus Fehlern auch zu lernen, aber sich nicht von außen so Kürre machen zu lassen. Und das ja. ist gerade in der heutigen Zeit bei Social Media. Mich sprechen oft mal Teenager, junge Frauen auf der Straße an. Oh, Frau Baerbock, das tut mir so leid. Und manchmal sage ich, was denn? Ja, da ist gerade irgendwie wie ein Shitstorm. Und dann sage ich, also zum einen, auch das war für mich eine große Lehre, gewisse Dinge gar nicht mehr anzugucken. Bei X, ja, meine Zugänge über phasenweise gar nicht zu haben. Ja, natürlich stelle ich Posts ein, aber nicht jedes Mal sehen zu können, was da los ist. Und dann merkt man halt auch, wie sehr das irgendwie im Netz passiert und draußen überhaupt gar keine Rolle spielt.
Ja.
Und zugleich, und das sehe ich so ein bisschen jetzt auch als meine Aufgabe, du hast es vorhin in deinem Vorspann angesprochen, wenn man die Chance hat, so wie du, als Model in der Welt auch Botschaften zu setzen, und ich die Chance habe, als erste Frau für Deutschland, aber auch international, für gewisse Themen anderen eine Stimme zu geben, dann sollte ich die nutzen. Und daher ist so meine Hauptmessage, lasst euch nicht Kürre machen lassen von den, keine Ahnung, bei mir würde ich sagen 20% Hass und Hetze, wo einfach viel reinspielt, toxische Männlichkeit, total. Rechtsextremismus, auch manche, die mich einfach persönlich blöd finden, das ist ja auch okay. Aber sich davon nicht so Kürre machen zu lassen, sondern zu sehen, da gibt's eine große, große Mehrheit, die muss einen ja gar nicht toll finden, aber die ist interessiert, die ist offen, die will in den Diskurs treten. Und vor allen Dingen diese Hater wollen einem ja die Kraft nehmen, sich auf das Gute und das Positive zu konzentrieren. Und das ist aus meiner Sicht, gerade wenn man jetzt in die Politik geht, durch Social Media, so wahnsinnig wichtig, dass man es immer wieder schafft, Social Media zu trennen von der realen Welt und vor allen Dingen sich darauf zu konzentrieren, was sind die eigenen Stärken und sich von außen nicht in diese Abwärtsspirale, in das Negative so reinziehen zu lassen, sondern die größte Stärke ist ja positiv was verändern zu wollen.
Was meinst du, wie haben die sozialen Medien generell Politik verändert?
Indem alles tausendmal schneller gehen muss.
Ja.
Ich war vor 4 Jahren mit Joschka Fischer im Bundestagswahlkampf, da waren wir auch in Frankfurt-Oder wegen diesen gemeinsamen Osterweiterung. Und er meinte zu mir, boah, Nalena, das ist alles so schnell, schon damals zu meiner Zeit, ja, da hat die Presse berichtet, aber im Zweifel mit einem Tag Zeitverzögerung. Das heißt, wenn man auch mal kleine Dinge korrigieren wollte, musste, dann konnte man das machen und dann nochmal sagen, so und so war das gemeint. Mhm. Dieses Schnipsel rausziehen und damit auch im Zweifel ganz oft ja Kontext total verstellen. Mhm. Und das war bei mir ja am Anfang auch so. Dann entweder ich habe mich mal versprochen und ich verspreche mich mal, ja, so what? Oder Dinge aus dem Kontext zu ziehen. das führt zu viele Nebendebatten und man ist so stark damit beschäftigt, zu sagen, ja nee, aber so war es nicht und das ist eigentlich der Kontext. Und es nimmt aus meiner Sicht so den Fokus von den wirklichen Krisen, von den wirklichen Herausforderungen, von den Dingen, die wirklich, wirklich wichtig sind. Und es treibt in dieses zack, 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 zack und gar nicht mehr die Ruhe zu haben, auch mal zu sagen, in Ruhe müssen wir jetzt Sachen mal durchdenken. Und das wiederum ist natürlich dann Aufgabe auch von allen Akteuren, zu sagen, wir nehmen uns hier mal raus und wir sagen jetzt mal, ja, das braucht jetzt mal 2 Tage intensive Verhandlungen. Und das ist halt ganz viel von dem, was man bei meinem Job gar nicht sieht, weil man denkt, okay, alles muss man ja bei Social Media oder den Medien sofort sehen, dass natürlich ganz viel von Diplomatie hinter verschlossenen Türen stattfindet.
Ja.
Face to face,
ja.
Auch das, du siehst, wenn ich zucke, wenn ich bei der Frage ausweiche, sondern das kann man natürlich nur in einem Gesprächsraum sehen, wenn man das Gegenüber direkt vor der Nase hat. Meint ihr das ehrlich? Oder und das ist für mich halt das Wichtige, weil das wirkliche Gespräch, der wirkliche Blickkontakt, das wirkliche Miteinander kann halt alles Virtuelle, Digitale nicht ersetzen. Aber man muss sich dafür immer wieder auch den Raum und die Möglichkeiten schaffen.
Ja, und wie die sozialen Netzwerke auch Wahlkampf verändert haben, ist ja auch verrückt. Also ich meine, man sieht es auf Social Media in den USA, dass so ein Donald Trump gewinnt, ist irgendwo vielleicht auch dem geschuldet, wie er sich auf Social Media präsentiert und wie er da wahrgenommen wird und welche Wählerschaft er auch anspricht. Und genauso sieht man das dann leider auch bei der AfD, wie sie TikTok richtig gut beherrschen und junge WählerInnen ansprechen. Das finde ich leider echt traurig und schlimm. Und dann sieht man aber auch, andere Parteien müssen da nachziehen. Und selbst wenn man gar nicht so diese Außenwirkung haben möchte, von wegen, ich bin so geil, ich bin so toll, irgendwo muss man dieses Spiel dann auch mitspielen.
Ja, und es hat, also bei Social Media ist jetzt keine große Erkenntnis, also ich meine, es hat alles ein Positives und Negatives. Also zum Beispiel habe ich ja sehr viel auch bei Instagram gemacht und habe auch gedacht, oh, was ist das denn jetzt? Ja, will sich die Außenministerin inszenieren? Nee, das war überhaupt die Möglichkeit, ganz andere Gruppen in der Gesellschaft, vor allem junge Leute, darüber zu informieren. Da kann man ja auch tolle Sachen machen.
Ja.
Wohin fahren wir eigentlich? Was ist das für ein Land? Ja. Was gibt's hier für Herausforderungen? Wie viele immer wieder sagen, Mensch, jetzt habe ich mal einen Blick hinter die Kulissen, jetzt sieht man mal, was da eigentlich so passiert. Also das ist ja das ganze Positive, aber genau wie du sagst, natürlich durch die Fake News, also das ist das, was mich richtig kürre macht. Auch die Debatte, die wir im Deutschen Bundestag hatten mit Blick auf die AfD und die Migrationsdebatte. Ich habe das dann auch ausgesprochen, habe gesagt, wir führen jetzt hier auch so eine Debatte im faktenfreien Raum. Und bei so wichtigen Themen, Sicherheitsthemen, der Frage von, wie schützen wir die Bürgerinnen und Bürger, was ist Menschlichkeit, wie geben wir anderen Schutz, nicht mehr darüber zu reden, was Gesetze haben wir eigentlich, was wirkt, was nicht. Das ist wirklich, das macht Demokratien kaputt und Demokratien sind da maximal herausgefordert und deswegen, glaube ich, braucht es vieles. Wir müssen uns in dem Sinne schützen, manche Dinge auch einfach zu sagen, das ist verboten.
Ja.
Volksverhetzung auf der Straße, ja, ist verboten, du kriegst dafür eine Anzeige. Wenn es im digitalen Raum stattfindet, warum hadern wir alle so? Dann kommt der Vorwurf der Zensur. Aber ich meine, das ist auch in der Zeitung, kann man nicht irgendwas Verherrlichung des Nationalsozialismus schreiben und der Herausgeber hat dann keine Konsequenzen. Das ist das eine im Netz. Was du ansprichst, auch die Jugendlichen, ja, gibt's ja die ganzen Zahlen drüber. Wenn 6-mal mehr Hass und Hetze eingespielt wird, wenn, hat man im Nahostkonflikt auch gesehen, die ganze Zeit nur Terror, Gewalt eingespielt wird. Mhm. Wie sollen wir dann noch über Menschlichkeit reden können? Und dann haben wir, muss man auch wieder selbstkritisch sagen, glaube ich, als alle demokratischen Parteien, auch meine, den Fehler gemacht mit TikTok. Ich habe auch gesagt, das ist chinesisch, die Algorithmen, wir wissen, dass die anders ausgesteuert werden mit Blick auf Datenschutz und wir waren lange nicht präsent. Und den Raum haben halt andere gefüllt und erreichen jetzt insbesondere junge Leute viel, viel stärker. Wir ziehen da jetzt nach.
Ja.
Ich finde nach wie vor, wir brauchen eine viel stärkere Regulierung, auch gerade für TikTok.
Ja.
Aber wir können jetzt auch nicht einfach diesen Raum Kräften überlassen, die aus meiner Sicht unser Land, unsere Gesellschaft einfach auch zum Teil die Menschlichkeit kaputt machen wollen. Und auch da wieder ist es halt so wichtig, weil Gesellschaft ist ja nicht nur Politik, sondern wir haben den Sport, wir haben Wissenschaft, wir haben Influencer, wir haben Mode, wir haben Kultur. So, und dass alle diese Räume nutzen und du mit deinem Podcast, andere mit ihren aufzuklären, Fragen zu stellen, einfach Themen zu besprechen. Und das spüre ich auch so an meinen Töchtern, bei deren Freundinnen, da gibt's ja ein Interesse. Und das heißt nicht, habe ich Interesse an Politik, sondern wie du sagst, die Leute bewegt, was passiert in den USA, was passiert bei uns in Deutschland. Und darüber einfach zu sprechen, ist, das ist, glaube ich, super hilfreich. Und genau das braucht unsere Demokratie, so wie früher die Gespräche am Stammtisch waren oder im Tante-Emma-Laden. Und da standen alle an der Kasse und haben es besprochen. Solche Gespräche jetzt auch im digitalen Raum zu haben, braucht's.
Total. Ich finde es auch echt verwerflich, wenn Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, sagen, sie wollen sie nicht politisch positionieren. Heutzutage muss man Haltung zeigen. Und wenn man keine Haltung zeigt, dann zeigt man sie eigentlich auch schon. Man wird in irgendeine Richtung mitgezogen. Und genauso ist es auch mit dem Wählen. Wenn man nicht wählen geht, dann geht deine Stimme eigentlich an genau die Partei, die sie nicht bekommen sollte. Deswegen ist es so wichtig, einfach aktiv zu bleiben. Also an dieser Stelle auch nochmal erwähnen, wir wollen alle wählen gehen, 23. Februar. Und bitte auch für die Demokratie gegen rechts. Danke.
Vielleicht als, und jetzt versuche ich es auch natürlich, habe ich eine Präferenz, wen man wählen sollte, was man wählen sollte, aber mich treibt wirklich dieses 40%, 30%, die gar nicht wählen gehen, warum tun die das nicht? Und ich habe das mal in einem Buch gelesen und im Europawahlkampf immer so als Beispiel auch gebracht. Natürlich ist kein Wahlprogramm so, weil ich viele auch mal höre, ja, aber ich stimme nicht mit allem überein und bei den einen finde ich das eine gut, bei dem anderen finde ich das andere gut. Wo vielleicht als Anregung für alle so ein bisschen ist, wenn man zum Bäcker geht oder wenn man Waschmittel kauft, war mein Beispiel, das so, da findet man, das eine riecht nicht so gut, das andere ist zu teuer, aber jeder will seine Wäsche gewaschen haben. Da stellt sich auch nicht die Frage, okay, mache ich halt einfach nicht, weil die Produkte mich nicht ansprechen. Und ich finde, das ist so ein bisschen auch mit der Demokratie. Wir leben in einem Land, wo die Regeln über parlamentarische Demokratie im Bundestag oder im Parlamenten gesetzt werden. Und dann zu überlegen, okay, was ist jetzt bei dieser Wahl für mich das Richtige, so wie ich auch andere Produkte ja wechseln kann. Und das ist ja das Tolle in der Demokratie, dass man beim nächsten Mal auch wieder was anderes wählen kann. Aber zu sagen, okay, irgendwas braucht es halt, weil sonst versinken wir hier im totalen Chaos. Und vielleicht dann auch nochmal zu vergegenwärtigen, das erlebe ich natürlich wieder auch als Außenministerin, in anderen Ländern geben Menschen ihr Leben dafür, selber zu sagen, wie soll es in meinem Land eigentlich sein und werden ins Gefängnis eingesperrt, über Belarus zum Beispiel. Und ja, also deswegen, Demokratie ist nicht einfach und jeder hat was zu beklagen, aber auf der anderen Seite ist es halt unser bester Schutz dafür, dass wir hier uns einfach so frei unterhalten können und du kannst sagen, was du willst und ich kann sagen, was ich will.
Total. Auch danke für den Vergleich. Ich finde den richtig gut. Auch so als Verbildlichung. Wir alle müssen unsere Wäsche waschen, Leute. Aber du hast gerade schon über die Außenpolitik gesprochen. Deutschland hat sich ja jahrelang eher zurückgezogen aus der Außenpolitik und du beschreibst deine Außenpolitik als aktiv. Könntest du darauf näher eingehen? Vielleicht auch im Kontext von Russland?
Ja, zu Russland komme ich gleich nochmal zum einen. Das ist mir total wichtig, auch in der Politik und sowieso generell, im Leben. Jede Situation ist anders und jede Phase des Lebens ist anders. Das, was du mit 18 machst, das hat mit 18 vielleicht totalen Sinn gemacht, aber mit 28 oder 58 passt es halt einfach nicht mehr so. Das heißt, dieses was ist richtig und was ist falsch, hängt natürlich immer auch von den Umständen, von der Situation, von der Welt, in der man lebt, ab.
Ja.
Und in der Außenpolitik, und ich wurde anfangs gefragt, ja, machen Sie es dann so wie Genscher, da hieß es Scheckbuchdiplomatie, der hat ganz viel sozusagen Geld in der Welt für Projekte verteilt oder... Ich sage, ja, was Genscher gemacht hat, war in seiner Zeit sehr gut, weil Deutschland ist aus dem Zweiten Weltkrieg gekommen als geteiltes Land. Wir mussten erstmal jahrelang dafür kämpfen, dass die Weltgemeinschaft uns wieder aufgenommen hat, nachdem die schlimmsten Verbrechen aus Deutschland ausgegangen sind. Wir mussten Vertrauen bei Frankreich gewinnen. Und da tritt man natürlich ganz anders in der Außenpolitik aus. Man entschuldigt sich. Wir haben, das finde ich wirklich stark an Deutschland, unsere deutsche Erinnerungskultur, die Aufarbeitung der Verbrechen. Das hat lange gedauert, aber wir haben das gemacht. Und viele Länder fragen uns genau danach, Mensch, wie konntet ihr diesen Versöhnungsprozess gehen? Und natürlich die Länder neben uns, und das dürfen wir nie vergessen, die uns vergeben haben.
Ja.
So was das für eine Geste war, französische Politiker, die dann gesagt haben, okay, Deutschland kann in die damals auch nicht Europäische Union, aber die Vorgänger, aufgenommen werden. Die haben uns bekämpft und jetzt wollen wir zusammenarbeiten, weil wenn man die Wirtschaft miteinander verzahnt, dann kann man gar keinen Krieg gegeneinander führen. So. Und dann kamen die nächsten Phasen, Deutschland wiedervereinigt, da musste man auch Vertrauen in Europa schaffen. Zu Recht hat man gesagt, wir beteiligen uns nicht an internationalen Auslandseinsätzen. Dann war unter den Zeiten von damals Joschka Fischer, Rot-Grün, haben wir nicht auch eine Verantwortung, andere zu schützen. Und aus meiner Sicht sind wir jetzt, ich habe das dann genannt, vierte Phase deutscher Außenpolitik, in einer Situation, wir sind die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, also wirtschaftlich stark. Mhm. Wir sind nicht das größte Land, aber wir haben wirklich viel Wohlstand, auch wenn es viele Probleme trotzdem bei uns gibt. Die möchte ich nicht kleinreden. Und andere Länder haben dieses große Glück für uns ermöglicht. Und deswegen haben wir aus meiner Sicht jetzt eine Verantwortung, für andere Länder da zu sein, so wie sie für uns da waren, in dem Moment, wo man gesagt hat, ja, Deutschland darf wieder Teil der internationalen Gemeinschaft sein. Ja, wir ermöglichen, dass Deutschland wieder vereinigt wird. Dafür braucht es die Osteuropäer, dafür braucht es die anderen Staaten. Und daher habe ich so aktiv dann dafür geworben, zu sagen, in dem Moment, wo die Menschen in der Ukraine uns brauchen, weil Putin mit allen Regeln des friedlichen Miteinanders gebrochen hat und man hat über Jahre versucht, ihm das diplomatisch auszureden, es ist offensichtlich mehr als gescheitert, haben wir jetzt eine Verantwortung für die Menschen in der Ukraine da zu sein, dass sie geschützt werden, bestmöglich. Und vor allen Dingen, das wurde, glaube ich, lange bei uns nicht erkannt und bei vielen nach wie vor leider nicht, Polen grenzt dann an die Ukraine und dann kommt Deutschland. Die baltischen Staaten grenzen oben an Russland. Und bei einer meiner ersten Reisen, der Krieg war ja ausgebrochen oder Putin hat die Ukraine überfallen und dann bin ich gerade kurz davor ins Amt gekommen, war ich an der Grenze zu Moldau, sah die ganzen Flüchtlinge kommen. Eine Präsidentin, auch wieder großartige Frau, Maya Sandu, Präsidentin von Moldau, wo kurzzeitig die Hälfte des Landes Flüchtlinge waren und die hatten keinen Strom mehr und gar nichts und war vollkommen klar, dieses Land kollabiert. Und in so einem Moment, und das meine ich mit aktiver Außenpolitik, habe ich relativ neu im Amt gesagt, okay, auf der Pressekonferenz, wir brauchen eine Plattform, um Moldau zu stützen. Wir müssen Flüchtlinge aus Moldau verteilen in Europa, das Land kollabiert sonst. Und da gab es so ein paar Stimmen, die gesagt haben, ja, aber das muss man jetzt erstmal lange absprechen und dies und jenes. Und für mich war so der Moment, ja, aber hier, wir können ja nicht mehr lange was absprechen. Das Land wird kollabieren. Und dann haben wir innerhalb von 8 Wochen eine Konferenz eingeleitet. Und das war für mich halt auch alles neu. Und ein bisschen war dann so, ja, und die geht so forsch vor. Ja, aber ich habe halt gefühlt, jetzt tragen wir Verantwortung. Und haben dann mit Rumänien und Frankreich zusammen so eine Moldau-Plattform gemacht. Und das brauche ich nicht ins Detail zu gehen. Aber die haben jetzt den europäischen Beitritt in ihre Verfassung geschrieben. Und Russland hat vor kurzem, es war im Herbst, versucht, dieses ganze Referendum durch Stimmenkauf und alles zu konterkarieren. Und das sind so Erfolge in der Außenpolitik, die sieht man aufgrund der großen Krisen gar nicht. Aber eigentlich ist der größte Erfolg in der Diplomatie, in der Außenpolitik, der abgewendete Krieg, die abgewendete Krise. Das Land, was jetzt nicht von Putin im Zweifel indirekt zu Fall gebracht worden ist. Und das war halt für mich so ein Punkt, dass wir in Zeiten leben, wo bei Social Media Fake News nur so herumirren.
Ja.
Wo in Millisekunden plötzlich das Schicksal von anderen Ländern entschieden werden kann, weil irgendjemand was rausposaunt. Dass ich gesagt habe, wir müssen viel aktiver selber sagen, wofür steht Deutschland, wofür steht Europa. Wir haben eine Verantwortung, wir sind ein starkes Land und wie gesagt, andere waren da, als wir sie brauchten. Jetzt müssen wir da sein und deswegen habe ich das auch in diesen ganzen 3 Jahren dann als meine Aufgabe gesehen, weltweit dafür Stimmen oder Unterstützung einzusammeln, den Frieden in Europa zu unterstützen und sich nicht auf die Seite von Putin zu stellen, der natürlich auch über Social Media, gerade wieder in afrikanischen Ländern, wurden Fake News nicht nur über Ukraine, Russland verbreitet, sondern dass angeblich die Franzosen Verbrechen in Mali gemacht haben und um so Stimmung zu drehen. Und das ist halt das hat es vor 30 Jahren, wenn du Außenpolitik gemacht hast, gab es nicht Social Media, damit nicht Fake News. Du bist nicht sozusagen in anderen Ländern in Millisekunden aktiv gewesen. Mhm. Und das verändert dann natürlich auch die Art und Weise, wie man selber Politik machen muss.
Total. Also wenn ich das alles höre, dann hört sich das auch an, als wäre Politik machen heutzutage viel schwerer als vor 20 oder 30 Jahren. Weil man auch als Bürgerin gar nicht unterscheiden kann, was ist jetzt richtig, was ist jetzt falsch? Und dann hört man immer mal wieder irgendwelche Parole, die dann auch teilweise recht sind. Und dann sagen Leute, hey, das ist nicht unser Krieg, den wir da kämpfen. Was bockt uns Annalena Baerbock da ein? Aber das ist unser Krieg tatsächlich, weil wenn Putin gewinnt oder ja, wenn Putin näher rückt, dann sind wir auch nicht mehr sicher. Und das vergessen ganz viele und verdrehen das dann auch.
Total. Und deswegen ist mir auch so wichtig, dahin zu fahren. Auch das ist mir die Frage, warum? Ja. Um zu zeigen, es geht um reale Menschen.
Ja.
Das ist nicht irgendwie was Abstraktes. Und das ist, ich sage immer, das Glas ist halb voll, weil wenn ich nicht dran glauben würde, dass man Dinge zum Positiven verändert, so, dann finde ich, ist man fehl in diesem Job. Und auch wenn es schwierig ist oder man manchmal denkt, man kommt gar nicht voran, das Glas ist halb voll und deswegen auch hier einmal das Positive gesehen. Das ist ja gerade die Chance, die wir heute haben, dass man deutlich machen kann, das sind Kinder wie wir.
Ja.
Wenn ich da 15-Jährige treffe, die direkt an der Grenze zu Russland in Kharkiv sind, so, die eine meint zu mir, das Einzige, was ich mir wünsche, ist wieder ganz normal Volleyball zu spielen. Und ich denke so, hey, das könnte meine Tochter sein. Und das ist halt das, was dann die Aufgabe ist, deutlich zu machen, das könnten wir sein. Und auch ein Nichthandeln ist eine Verantwortung. Wenn man nichts tut, heißt ja nicht, alles ist super. Sondern dann tragen wir im Zweifel Verantwortung, dass Kharkiv hat fast 1 Million Einwohner gehabt. Dann fliehen weitere 1 Million Menschen. Dann haben wir die Auswirkung hier mit weiteren Geflüchteten. Und genau wie du sagst, mache ich in Schulklassen auch oft, weil da auch ganz viel natürlich, so alle einmal Handy raus. Jetzt googelt mal Grenze. Würdet ihr euch besser fühlen, wenn ich jetzt sage, okay, wir unterstützen die Ukraine nicht mehr und wir gucken einfach mal, ob die Truppen einmal weiter durch die Ukraine ziehen und dann kommt Polen und dann Brandenburg, also mein Bundesland, ja, dann kommen wir ja auch irgendwann. Und dieses immer wieder bewusst machen, da sind wir wieder beim Gespräch, das ist so total wichtig. Und das andere Positive, was ich auch sehe, natürlich durch die schnelle Vernetzung, und das würde ich gerne auch nochmal dann wieder mit Blick auf Frauenvernetzung sagen, wir erleben ein Rollback, wir erleben nochmal anders Hass und Hetze, aber auf der anderen Seite gibt es so viel mehr starke Frauen in unterschiedlichen Schlüsselpositionen. Und durch auch gerade Digitalisierung, soziale Medien, kann man sich natürlich auch viel stärker vernetzen.
Ja.
Ganze Debatten um Schwangerschaftsabbrüche, als das in den USA Thema war, schwappte das wieder nach Deutschland zurück. Oder zum Beispiel im Iran, als Frau, Freiheit, Leben, als die Demonstrationen da waren. Und ich habe dann im Menschenrechtsrat, das ist auch ein Gremium, das kennt fast gar keiner, ist für den Vereinten Nationen, habe ich gesagt, wir müssen so eine Fact-Finding-Mission einrichten, dass zumindest die Beweise gesichert werden, was wird den Frauen, aber auch den anderen da angetan.
Ja.
Und da braucht es jede Stimme wieder. Und waren auch bei mir ein paar Diplomaten, oh, die Chance, dass wir das hinbekommen, das ist echt gering, weil da werden sich viele Länder nicht positionieren und so. Und auch das ist wieder für mich dieses aktive Außenpolitik, dass ich gesagt habe, ja, wir können scheitern. Deutschland kann die Abstimmung verlieren. Aber dann haben wir es wenigstens probiert, ja, es nicht zu tun, weil wir vielleicht nicht die Abstimmung gewinnen können. So, das ist nicht meine Art von Politik, ja.
Total.
Und da zum Beispiel hat es total genutzt, dass Frau, Freiheit, Leben überall durch Social Media eine Rolle spielte. Und ich bin dann selber zu der Abstimmung angereist und dann waren da Diplomatinnen aus anderen Ländern, die sich eher auch dann im Zweifel nicht in dem sogenannten alten klassischen westlichen Lager finden oder gesagt haben, wir enthalten uns eigentlich bei Menschenrechtsfragen grundsätzlich. Und da kamen etliche von denen, die eine Diplomatin meinte zum Beispiel, also ich habe auch eine 15-jährige Tochter und ich sehe ja da, was auf den Straßen von Iran passiert. Und ich habe jetzt meine Hauptstadt zurückgemeldet. Wenn ich hier heute mit Nein stimmen soll, dann sollen sie hier einen Mann herschicken. Und diese Diskussion an den Küchentischen, wo ja, hatten wir bei den Klimademonstrationen ja auch, ja, wo CEOs auch gesagt haben, hey, ich diskutiere mit meinen Teenie-Kindern hier, was bedeutet das eigentlich, diese fossile Welt? Das ist wieder das Positive an dem ganzen Social Media, dass Themen ja plötzlich diskutiert werden und Politik, Gesellschaft, Leben, Abendessen, Familien, Dinge diskutieren, die sie sonst so vielleicht gar nicht diskutiert hätten. Und diese Abstimmung jetzt zum Beispiel haben dann ganz knapp nicht wir gewonnen, sondern für die Menschen in Iran, für die Frauen im Iran hat es dann diese Mission gegeben.
Ja.
Und es wäre, glaube ich, ohne Social Media gar nicht möglich gewesen, weil viele gar nicht gewusst hätten, was ist da eigentlich passiert. Und es diese Diskussion so in selbst Diplomaten, Ministerienfamilien auf diese Art gar nicht gegeben hätte.
Stimmt.
Werbung. Na Leute, seid ihr weiterhin fleißig in Snack-Stimmung? Ich auf jeden Fall schon. Und um zwischendurch auch mal irgendwas zu essen, was dem Körper gute Energie gibt, kann ich euch Seeberger empfehlen. Seeberger ist ein Familienunternehmen. Seit über 180 Jahren machen sie ihren Job richtig gut, denn sie geben uns die super leckeren Snacks in Premium-Qualität, die einem ein gutes Gefühl geben und die auch so ein bisschen Soul-Food und Brain-Food vereinen. Ja, gebrannte Mandeln gehören auf jeden Fall dazu in der Winterzeit und vor allem die gibt es auch richtig, richtig lecker bei Seeberger. Und da könnt ihr eben auch mit einem guten Gewissen snacken, denn sie setzen sich ein für die Nachhaltigkeit. Sie arbeiten eng mit Bauern zusammen und fördern dadurch faire Bedingungen und nachhaltige Landwirtschaft. Ich finde es besonders schön, wenn man dann auch energiegeladen ins neue Jahr kommen kann. Und da sind die Nüsse und generell die Snacks von Seeberger einfach fantastisch. Seeberger hat alles Mögliche in ihrem Online-Shop, was das Herz begehrt. Eine große Auswahl an Nüssen, Trockenfrüchten, Nussmusen, Nussfruchtmischungen. Ihr könnt mit dem Code G-Spot, alles groß geschrieben, G-S-P-O-T, 20% sparen im Seeberger Online-Shop. Und ich würde jetzt sagen, snackt auf jeden Fall weiter. Happy New Year. Und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
Werbung Ende.
Du bist ja aber auch die erste Frau, die als Außenministerin tätig ist für Deutschland. Hat das in dir eigentlich viel Druck aufgebaut? Oder hat das auch eher so, Glas ist halb voll, positive Dinge gehabt und Frauen gestärkt?
Also zum einen musste ich das ein bisschen annehmen. Also ich habe da noch nie so offen drüber geredet, aber dieses, das immer wieder kommt, oh, du bist so ein Role Model für uns. Und dann habe ich gesagt, oh nee, also Role Model, so möchte ich mich selber nicht sehen oder bezeichnen. Aber gerade aus anderen Ländern haben viele gesagt, Mensch, du hast die Chance, ich, andere Frau, auch weibliche Außenministerin, wir haben die Chance, für andere zu sprechen. Das ist unsere Verpflichtung. Und damit sozusagen konnte ich das stärker annehmen, zu sagen, ja, man kann Sachen aussprechen, die halt, wo andere nicht so große Bühnen haben. Ja. Mhm. Und das ist auch eine Verantwortung und eine Rolle. Und gerade das, was man mir am Anfang natürlich auch immer zu schaffen gemacht hat oder immer wieder angesprochen werden, kann man das mit kleinen Kindern, ja, das war echt so, aber dann wurde es auch einmal deutschlandweit besprochen und da denke ich so, okay, und diese Frage kriegt dann die nächste vielleicht nicht mehr, so wie ich super natürlich davon profitiert habe, dass Angela Merkel als Frau schon mal Bundeskanzlerin war, also die Frage, kann eine Frau Bundeskanzlerin, die habe ich nie bekommen, weil leider Angela Merkel sie immer bekommen hat und ja auch auf eine Art und Weise immer am Anfang ihrer Kanzlerschaft thematisiert worden ist. Und so stehen wir als Frauen immer auf den Schultern von Frauengenerationen vor uns und öffnen weitere Türen. Und zu sagen, okay, das, was ich für Kämpfe kämpfen musste, das hat die Tür wieder für andere geöffnet. Und gerade vielleicht auch, weil man da ein bisschen jünger ist, wie viele Mädchen, Teenager, aber auch Jungs, muss man auch sagen, sagen, hey, du sprichst ein bisschen mehr unsere Sprache und damit erreicht man wieder andere. Das ist in all den Struggles eben auch dann wieder eine Chance oder wo man denkt, da kann man wieder mehr erreichen. Aber mir hat da Kraft gegeben, auch von vielen anderen Frauen Dinge zu lesen. Ja. Es gibt zum Beispiel ein großartiges Buch, Männerrepublik heißt das. Mhm. Geht, glaube ich, zurück bis 1918. Also auch mit Frauenwahlrecht und so fängt das an. Und so werden halt Frauen beschrieben. Rita Süssmuth als erste Frau als Präsidentin des Deutschen Bundestags. Sie hat so einen Satz gesagt. So, und dann musst du die Zähne aufeinander beißen und in dem Moment tough zu sein. Und solche Situationen, ich meine, manchmal sieht man Fotos davon, hatte ich auch immer wieder. Und dann sagt ihr Satz so weiter. Und dann weinst du halt danach im stillen Kämmerlein. Oder halt auch Frauen, die mir in den unterschiedlichen Zeiten einfach einen SMS geschickt haben, ja. Mhm. So halte durch. Und da habe ich dann eher gedacht, hey, wie viele Frauen hast du eigentlich eine SMS geschickt in solchen Momenten? Und das ist was, das gibt Stärke. Und es hatten dann wiederum Frauen 1960 nicht, weil es einfach fast gar keine Frauen in der Politik oder in der Wirtschaft oder wo auch immer gab. Und das sollten wir, glaube ich, deswegen miteinander viel stärker nutzen. Und ich habe gerade so ein Langzeitprojekt mit der Zeit gemacht und da hat mir die Journalistin immer wieder die gleiche Frage gestellt. Und eine war, ist es mehr Vor- oder Nachteil, eine Frau zu sein? Und ich konnte über diese 5 Jahre irgendwie, weil strukturell gab es natürlich zig Beispiele, wo ich gesagt habe, ja, das ist eher ein Nachteil. Aber weil man ja selber eine Frau ist und die Art und Weise dann Politik macht, wie man selber ist, würde ich auch nicht sagen, ich wünschte mir, ich wäre ein Mann. Nee, ich bin in meiner Person, in meiner Rolle. Und ganz am Ende bin ich irgendwie nach den 5 Jahren zu dem Punkt gekommen, weil es strukturell schon an vielen Stellen für Frauen generell ein Nachteil ist, ist es auch eine Chance, aber Dinge wirklich zu verändern. Also jetzt an meinem Beispiel, und ich habe da mit einer Verlegerin letztens drüber gesprochen und auch mit jemand in einer Wirtschaft ganz weit oben, weil wir manchmal sowieso schon ein bisschen die Störung des Systems nach wie vor sind. Ja. okay, da kommt jetzt eine Frau als Außenministerin. Darf die ein Kleid anziehen? Ah. Diese Frage hätte man sich halt nicht gestellt, wenn es ein Mann wäre. Und ihre Stimme ist auch ein bisschen zu hoch. Und so, und dann, wenn man sowieso schon bei so vielen Dingen Dinge anders macht, glaube ich, dass einem dann vielleicht Veränderung sogar einfacher fällt. Weil man ohnehin schon viel erklären muss, warum man jetzt Dinge anders macht, einfach weil man eine Frau ist.
Ja.
Dann hat man das andere große Reformprojekt, vielleicht fällt einem das dann auch noch ein Ticken einfacher. Und so sehe ich das jedenfalls, dass man nicht sagt, oh Gott, da ist noch eine höhere Mauer, sondern zu sagen, aber wo gibt es jetzt auch dadurch nochmal eine andere Tür, die man auf eine andere Art und Weise öffnen kann, weil man vielleicht Dinge auch einfach anders macht. Und damit ist es dann ja auch für alle eine Bereicherung. Und das sehe ich auch so wieder aus anderen Ländern lernen, wo bei mir gesagt wird, naja, die redet dann viel über Kinder und macht es so persönlich und das ist, weil sie eine Frau ist. Ich habe manches davon von anderen Männern gelernt. Zum Beispiel die Amerikaner, damals Obama, aber auch mein Kollege Tony Blinken, der hat auch immer wieder in seinen Reden deutlich gemacht und ich stelle mir vor, wenn das mein Kind wäre. Mhm. Das heißt, manches ist dann wieder auch eine sehr deutsche Debatte und hat mit Männern und Frauen gar nichts zu tun, sondern mit einem unterschiedlichen Zugang. Wie redet man über Schwächen, Stärken, über Menschlichkeit? Und in anderen Ländern ist es ja zum Beispiel auch viel selbstverständlicher, dass Männer weinen.
Ja, genau, stimmt. Und ich glaube, durch deinen Einblick eben als Frau aus unserer Gesellschaft kannst du auch viel mehr verändern. Und ich habe das Zeitinterview auch gelesen, sehr, sehr gut tatsächlich. Würde ich auch hier an dieser Stelle mal empfehlen. Ich fand es auch spannend, dass du gesagt hast, dass es ein Vorteil ist, dass du eher unterschätzt wirst. Und dadurch kannst du dann natürlich auch nochmal mehr bewegen. Ne? Also vielleicht beachtet dich dann jemand etwas weniger und dann kannst du eigentlich noch mehr losschießen. Das ist ja eigentlich auch nochmal ein Vorteil auf der Ebene, was viele Frauen, glaube ich, auch nachvollziehen können. Das nehme ich bei mir tatsächlich auch so wahr.
Ich finde, wo es strukturelle Ungerechtigkeit gibt, muss man es ansprechen. Und dann ist für mich so ein Credo, play it smart.
Ja.
Wenn du es in dem Moment halt nicht verändern kannst, so und was wir vorhin mit sexueller Belästigung haben, ja, da hoffe ich auch überall selber, dass man die Stärke findet, in dem Moment es auszusprechen und nicht play it smart zu ignorieren.
Mhm.
Aber wenn man in anderen Situationen sagt, okay, es ist jetzt nun mal so, ich nehme mal eine Anekdote, die ist relativ weit zurück, weil da habe ich noch mehr damit gehadert. Natürlich kann ich jetzt, wenn ich Außenministerin bin, sind natürlich per Amt auch manche Dinge.
Mhm.
Da kann keiner sagen, ich rede nicht mit der, weil dann redet man nicht mit Deutschland.
Mhm.
So, das ist natürlich dann einfacher, wenn man in gewissen Positionen auch ist. In anderen Positionen, wo man vielleicht noch ein bisschen mehr hadert und dann rückblickend fällt einem das auch einfacher. Aber deswegen möchte ich es als Beispiel einmal bringen. Ich war Bundestagsabgeordnete, ganz normale Bundestagsabgeordnete, noch sehr jung, wurde immer viel jünger noch geschätzt und ganz oft für die Praktikantin gehalten und nicht für die Bundestagsabgeordnete. In dem Moment hat mich das natürlich total geärgert und ich hätte gedacht, Mann, vielleicht würde anders angesehen werden. Und dann war ich auf einer Reise mit dem Wirtschaftsausschuss und Herr Ramsauer, der war vorher Minister von der CSU, der war der Ausschussvorsitzende und wir sind nach Russland gereist. Und daher kommt auch viel von dem, weswegen ich so frühzeitig bei Nord Stream gesagt habe, das ist kein Wirtschaftsprojekt und diese ganze Geschichte mit Russland. Und dann war so ein Zufall, ich versuche das jetzt sehr kurz zu halten, war irgendwie schlechtes Wetter und die anderen, eigentlich sollten natürlich von SPD und von den anderen Parteien auch alle mitreisen, aber die sind alle nicht gekommen, weil verschiedene Verkehrsmittel. Also flogen nur er und ich alleine. Und wir waren dann in Russland auf der Jamal-Halbinsel zu diesem Thema, weil es Wirtschaftsausschuss war. Und da waren dann von Gazprom, also all das, was jetzt eine Riesenrolle gespielt hat mit der ganzen Abhängigkeit. Und da war es so, dass ich ständig, wie gesagt, für die Praktikantin gehalten wurde. Und am Anfang immer, ich bin ja auch Bundestag. Und dann habe ich irgendwann so gedacht, eigentlich total gut, weil hier passieren sowieso gerade lauter Dinge, wo es vielleicht ganz gut ist, dass man nicht weiß, dass ich die Abgeordnete von den Grünen bin. Und natürlich gab es Momente, wo dann plötzlich mal in Frage gestellt wurde, ob Deutschland die Sanktionen auch aufrecht. Dann habe ich schon gesagt, also stopp mal, ich bin hier die Oppositionspolitikerin zwar, aber ich werde schon ziemlich deutlich hier sagen, dass ich nicht davon ausgehe, dass Angela Merkel jetzt die, das war nach der Krim-Invasion, die Sanktionen zurücknimmt. Aber in anderen Momenten habe ich einfach nur da gesessen und zugehört. Und das wieder mit Play it smart und damals war mir das gar nicht bewusst, aber das dann auch zu nutzen und zu sagen, hey, und damit habe ich Erkenntnisse gewonnen, die mir Jahre später als Außenministerin so viel genützt haben.
Ja.
Und es wäre vielleicht ja in einer als Mann in der Situation ganz, ganz anders gewesen. Und das ist auch jetzt in meinen Gesprächen ganz oft so, dass manchmal gerade mit Akteuren, die dann vielleicht jetzt nicht mit Frauenrechten so viel anfangen können, dass ich meine, ich komme da hin und sage, das erste Thema ist Frauenrecht, auch da zu sagen, nee, welche Ebenen, lass das Gespräch mal laufen. Und auch da sind natürlich andere Akteure schon, die lesen ja auch viel. Wisst, mir ist es wichtig, dann sprechen die das im Zweifel an, dann muss ich es gar nicht ansprechen. Ja. Oder wenn wir beim Thema Wirtschaft sind, dann streue ich nochmal ein, ja, wir würden gerne hier Investitionen machen, aber ich habe jetzt hier gerade wieder in der Zeitung gelesen, dass nach einer Vergewaltigung nicht der Mann angeklagt worden ist, sondern die Frau, die es angezeigt hat. Wenn Sie jetzt also über Frage Investitionen deutsche Ingenieure sprechen, wenn hier eine Frau kommt, also dafür, da müssen wir schon mal drüber reden. Ja. Also deswegen ganz andere Bögen zu finden, um dann Themen anzusprechen und auch wieder, ja, play it smart.
Also da musstest du auch so zwischenmenschliche, fast schon Skills erlernen, um mit diesen Menschen zu kommunizieren. Das sind ja manchmal sogar Spielchen. Das ist echt verrückt. Bei einer Rede zur Vorstellung der Leitlinien feministischer Außenpolitik 2023 hast du etwas gesagt, was mich echt zutiefst bewegt hat, beziehungsweise hast du eine Frau quotiert, die an der ukrainischen Grenze stand. Sie hat gesagt, wenn Frauen nicht sicher sind, dann ist niemand sicher. Was aber auch wahr ist, wo Frauen sicher sind, dort sind wir alle sicherer. Könntest du in dem Zusammenhang mal erklären, was ist denn überhaupt feministische Außenpolitik?
Also im Kern genau das.
Ja.
Und mich hat es auch so bewegt, dass es, und deswegen bin ich bei dem Thema so leidenschaftlich, dieses, das würde ich oder das würden die, die das Konzept verfolgen, anderen zuschreiben. Eigentlich ist es halt im Kern das friedliche, normale Miteinander und dass alle Menschen gleich sind.
Mhm.
Und das steht in unserem Grundgesetz und steht auch in den Menschenrechten. Ja. Und dann fragen mich viele, auch die das eigentlich wohlwollend sind, aber warum mussten sie oder musstest du das jetzt noch feministische Außenpolitik nennen? Das triggert doch alle so, ja? Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Kern dessen, dass niemand ja sagen würde, Frauen und Männer haben nicht die gleichen Rechte, aber dass es halt diese strukturelle Ungerechtigkeit oder Diskriminierung, die es nach wie vor gibt, halt nicht so sichtbar ist.
Ja.
Und deswegen müssen wir, davon bin ich zutiefst überzeugt, das sichtbarer machen. Und daher habe ich das dann, habe ich auch Journalisten gesagt, wenn ich das jetzt Umsetzung von Artikel 3 des Grundgesetzes genannt hätte, da steht ja drin, alle Menschen sind gleich, Männer und Frauen. Und da steht auch drin, wo es noch strukturelle Ungleichheit gibt, muss der Staat positiv sozusagen die Gleichheit fördern. So, das ist jetzt schon so technisch, das versteht schon keiner mehr. Und dann denken alle, ah ja, das machen wir ja sowieso schon. Und deswegen war mir wichtig, und wie gesagt, das habe ich mir nicht selber ausgedacht, diese feministische Außenpolitik, dass wir einen Begriff haben, der deutlich macht, wir achten hier ganz stark und explizit darauf, sind die Rechte, und darum geht es dann, gleiche Rechte, gleiche Ressourcen und gleiche Repräsentanz für Männer und Frauen wirklich gleich. Und wir machen das proaktiv.
Ja.
So, und dann stellt man halt fest, dass selbst in unserem Land, wo wir sehr viel zum Glück bei den Rechten Gleichheit haben, aber Schwangerschaftsabbruch zum Beispiel, es gibt halt da ein paar Themen, wenn wir jetzt mal alle Themen durchgucken,
ja,
wird es offensichtlich anders nochmal gehandhabt. Repräsentanz auch in Deutschland sind wir definitiv nicht da, dass weder im Deutschen Bundestag noch in Unternehmen noch beim Film Männer und Frauen gleich sind. Zugang zu Ressourcen, auch bei uns wieder, noch katastrophaler, Frauen verdienen weniger in der Rente und wenn man über Vermögen spricht, noch anders. Und weltweit natürlich noch mal anders. So, und das ist der Kern des Gedanken, bei allem, was man tut, dann in der Außenpolitik zu schauen, das, was wir da gerade leisten, kommt das wirklich allen zugute. Und da sehen wir zum Beispiel ganz viel Hilfsleistung. Alles ist immer über die Geschichte der Zeit halt auf Männer genormt gewesen.
Ja.
Und selbst bei der humanitären Hilfe, wo man so ein bisschen, manche ja despektierlich sagen würden, das ist das Gutmenschentum, ja, da wird schon drauf geachtet, Frauen und Kinder. Nee, ganz lange gab es zum Beispiel keine
Hygieneartikel.
Ja. Genau. Und was passiert dann mit Frauen, wenn sie das nicht haben? Windeln für Kleinkinder mitten in den Kriegsgebieten. In der Ukraine hatten wir das früher, gab es mal Evakuierungszüge, wo Frauen auch gebären können. Haben wir jetzt auch in Gaza gesehen.
Ja.
Wenn Krankenhäuser zerstört werden, da kannst du nicht sagen, die Geburt machen wir in 3 Tagen, wenn die ausgereist ist. Und diese ganzen Themen, und das ist einfach stärker sichtbar zu machen. Und dann hat die Frau das an der Kontaktlinie, so hieß das früher in der Ukraine, so auf den Punkt gebracht, dass es dann eigentlich mehr Sicherheit für alle in einem Land bringt. Und das ist halt eben genau der Punkt. Friedensverträge halten länger, wenn Frauen nicht mit am Tisch sitzen. Und irgendwie ist es ja auch klar, wenn Frauen nicht mit dabei sein dürfen, dann enden wir am Ende wie in Afghanistan. Das ist das Worst-Case-Szenario,
ja,
wenn Frauenrechte komplett mit Füßen getreten werden. Deswegen war es mir in Syrien so wichtig, von Anfang an deutlich zu machen. Und da war auch, warum spricht sie das Thema Frauenrechte an? Und ich habe aber gesagt, ja, wenn Frauen die die Hälfte der Bevölkerung sind und auch wieder, das ist ja das Gute, ist in jedem Land gleich, wenn die jetzt nicht in diesem politischen Prozess beteiligt sind, wer glaubt denn dann, dass andere ethnische Minderheiten, andere Gruppierungen wirklich beteiligt werden können? Und wie können wir überhaupt einen Wiederaufbau von einem zerstörten Land leisten? Ja. Es geht doch keine Familie zurück. Auch kein Mann als Ingenieur geht nicht zurück, wenn er dann feststellen muss, dass seine Frau aber vielleicht auch nicht arbeiten kann oder seine Tochter nicht zur Schule gehen kann. Und deswegen ist dieser Satz, wenn Frauen sich nicht sicher sind, ist niemand sicher, für mich wirklich der Kern der feministischen Außenpolitik. Und das Schöne, das ist eigentlich eine Frau, die seit Jahren im Kriegsgebiet leben musste, so deutlich auf den Punkt gebracht hat, wie ja ich und niemand anders es vielleicht besser hätte sagen können.
Du hast jetzt gerade auch schon Punkte angesprochen, die ja mich total beschäftigen und die wir auch schon bei G-Spot hier angesprochen haben, beispielsweise Schwangerschaftsabbrüche. An dieser Stelle könntet ihr auch mal in den Shownotes schauen, da verlinken wir auch die Folge. Auf jeden Fall danke, dass du dich dafür einsetzt, auch bei uns in Deutschland.
Ich habe das bei dir auf deinem Instagram-Profil auch gelesen und für mich ist genau das dieser Kern, wo wir sagen, ey, die Freiheit unseres eigenen Landes bemisst sich an dem Grad der Freiheit von Frauen. Und wenn man Frauen, und das fand ich so super, dass du das da so öffentlich gemacht hast, da ist eine Frau, die offensichtlich eine gestandene Karrierefrau ist, oder ich weiß auch mal bei meinem eigenen Beispiel, als Außenministerin entscheide ich über solche Dinge und dann traut man mir nicht zu, dir nicht zu, einer Mutter, die schon zwei Kinder hat, nicht zu, zu sagen, diese Entscheidung kann ich für mich selber treffen. Für mich ist es so ein tiefer Akt dann doch von dem strukturellen Ungleichbehandlung von Männern und Frauen und daher eins der wichtigen gesellschaftspolitischen Themen unserer Zeit und ich erlebe das auch wieder bei so vielen Mädchen einfach, die sagen, das kann doch nicht sein, das ist mein Körper. Ja. Und wo wir früher irgendwie noch so Kampfslogans hatten, ja, my body, my choice, genau. Ist es in so vielen Medien so tief drin wie jetzt. Aber das kann ich nicht selber entscheiden. Also deswegen finde ich das so wichtig, dass das breit thematisiert wird, weil es einfach nicht nur aus der Zeit gefallen ist, sondern nicht wir hier wirklich bei dem Thema Freiheit ja, noch ein kleines Stückchen entfernt den Weg gehen müssen.
Und da denke ich auch, die Gesetzeslage ist tatsächlich noch etwas verschoben und steht falsch da und kann eben dann auch Frauen nicht schützen. Oder wenn sich die Gesetzeslage so verändert, dass Frauen nicht abtreiben dürfen, dann werden nicht weniger Abtreibungen stattfinden, sondern sie werden dann einfach unsicherer. Und das ist das große Problem, was ganz viele nicht sehen. Aber jetzt sind wir ein bisschen ausgeschweift.
Aber das, weil es, also ich, darum geht's auch bei dieser Wahl. Also das kann man vielleicht hier auch einmal deutlich sagen. Und aus meiner Sicht ist das wirklich eins der Themen, weil du es jetzt so offen angesprochen hast und das finde ich so großartig, weil wir müssen darüber reden. Logischerweise können das Männer gar nicht verstehen und mit jedem, mit dem man das einmal wirklich durchgehen würde, da kann gar kein vernünftiger Mann sagen, er sieht das anders. Aber man muss sich das vorstellen. Ja, hallo, guten Tag, hier ist die Außenministerin, ich hätte gerne eine Beratung. Ja, nee, dann müssen Sie dann und dann, wie du es beschrieben hast, weil das Zeitlimit ja auch so eng gefasst ist und wenn es nicht genug Beratungsstellen gibt und dann fragt mich jemand, Frau Baerbock, sind Sie wirklich in der Lage, diese Entscheidung für sich treffen zu können und das einmal durchzuspielen?
Ja.
Welcher Mann in so einer Entscheidung das machen würde. Und dann sind wir noch im ländlichen Raum und dann hat man die Beratungsstellen nicht. Oder man ist im Zweifel dann auch nicht, weil man irgendwie bekannt ist und sagt, jetzt muss man öffentlich erklären, dass man eine Abtreibung machen möchte, sondern jemand anders, wo das familiär zu Hause vielleicht eine Herausforderung ist und du kannst nicht 150 Kilometer zum nächsten Arzt fahren, der das überhaupt vornimmt. Und Frankreich hat es in die Verfassung geschrieben und da kommt ja auch dann das Recht auf Beratung. Also es ist ja überhaupt nicht so, dass man sagt, das ist eine einfache Entscheidung, ganz und gar nicht, sondern in die Verfassung zu schreiben, die Frauen haben ein Recht auf eine Beratung in dieser schwierigen Situation.
Ja, also nochmal zurück zum Wahlkampf, was jetzt super wichtig ist. Du hast mal in einem Podcast gesagt, man kann auch Spitzenpolitikerin sein und nicht lügen. Was meinst du, wie schwer ist das denn momentan auch bei einem Wahlkampf? Und manchmal sind ja auch so die Versprechen schon fast Lügen.
Ja, es ist im Prinzip wie in jedem anderen Job auch. Für mich ist so der Punkt, das muss einfach jeder für sich selbst entscheiden, ich will mir am nächsten Morgen auch in den Spiegel wieder schauen können. Und natürlich, wenn ich jetzt ein Unternehmen führe und ich führe neuen Schokoriegel ein und ich habe 3 Wettbewerber, ja, dann ist ja auch strategisch geschickt, vorher zu gucken, okay, wie ist der Markt, was machen eigentlich die anderen? Ich erzähle jetzt auch nicht meinem Wettbewerber, hey, morgen kommt mein neuer Schokoriegel raus. So, ich will das beste Produkt machen und sag vielleicht im Gespräch nicht, morgen kommt der. So, also das ist ja irgendwie Dinge geschickt zu machen, auch in gewissen Verhandlungssituationen, nicht sofort zu sagen, das ist mein Plan, sondern erstmal zu hören, was sagt eigentlich der andere. Aber auf der anderen Seite ist für mich halt der Punkt, Vertrauen ist das Wichtigste, gerade in der Außenpolitik, aber auch mit Blick auf so schwierige Entscheidungen in einem Kabinett, in einer Koalition miteinander. Und wenn man da aus meiner Sicht hintenrum falsche Geschichten erzählt, das, ja, dann kann man in schwierigen Situationen sich eben nicht aufeinander verlassen. Und deswegen war für mich immer wichtig, ehrlich zu sein, in gewissen Dingen auch mal geschickt zu sein. Natürlich kann man Dinge auch über Bande spielen, ja, und dann sagt jemand anders eine Forderung. Also das gehört alles mit dazu, gerade weil auch alles in der Öffentlichkeit stattfindet. Das ist auch anders. Manche fragen mich ja auch, ja, aber warum passiert dann in der Politik so viel? Wurde das nicht mal vorher durchdacht? Der große Unterschied jetzt zu einer Wirtschaft oder einer Wissenschaft ist halt so, weil alles medial sofort berichtet und thematisiert wird. Wenn eine große Entscheidung in einem Unternehmen ansteht, dann berichtet nicht ständig die Zeitung und jeder andere auch noch drüber. So, deswegen kann man da Dinge vielleicht auch stärker nochmal mit Zeit durchdenken oder man hat nicht sofort, was wir vorhin, einen Wortschnipsel draußen und dann ist der Satz halt schon draußen in der ganzen Welt. So, und deswegen muss man auch immer aufpassen, natürlich. Aber ja, für mich ist es einfach wichtig, was für eine Art von Politikerin möchte man eigentlich sein.
Viele Menschen haben ja Angst, wenn sie gerade auf die Situation auf unserer Welt schauen. Wie ist es bei dir? Hast du auch eine Sorge? Und wenn ja, wie gehst du damit um?
Ja, also natürlich habe ich auch eine große Sorge und erst recht jetzt in diesen Zeiten, wo wir hier in Deutschland mit Blick auf eine Partei, eine rechtsextreme Partei, die noch vor einem Jahr und habe jetzt ja mehrfach gesagt, ich wohne in Brandenburg, ich wohne in Potsdam und deswegen ist es für mich so punktuell auch verortet, vor einem Jahr dieses sogenannte Geheimtreffen von Remigrationsplänen und dann hat man das noch geleugnet. Und wenn man von Potsdam in die eine Richtung fährt, dann war da das Geheimtreffen. Und wenn man in die andere Richtung fährt, ist das da das Haus der Wannsee-Konferenz. Ja, wo die schlimmsten Verbrechen mit geplant worden sind, die von deutschen Boden, von den Nationalsozialisten ausgegangen sind. So, und innerhalb eines Jahres sind wir jetzt an dem Punkt, wo diese Pläne nicht mehr geleugnet werden, sondern wo die jetzt in Wahlprogrammen drinstehen. Und das ist natürlich was, das lässt auch mich nicht kalt. Und bei den vielen Krisen auf der ganzen Welt, die haben mich auch definitiv nicht kalt gelassen. Und ich habe versucht, das Beste zu geben als deutsche Außenministerin, dass Europa seinen Beitrag leisten kann für Linderung von Konflikten, humanitäre Hilfe. So, aber hier ist es mein Land und hier lebe ich auch als Bürgerin, als Mutter von 2 Kindern. Und deswegen ist es natürlich was, was mir dann persönlich noch mal näher geht, zu sagen, was passiert hier eigentlich gerade in deinem eigenen Land. Und auf der anderen Seite auch hier wieder das Positive. Wir haben das alle selbst in der Hand und die vielen, vielen Menschen, die jetzt auf die Straße gehen und deutlich machen. Und das ist mir wieder wichtig, auch mit Blick auf dieses Social Media. Lasst uns darüber reden, worum geht's wirklich? Dieses Plakative einfach. Sicherheit. Natürlich, ich frage mich auch, was passiert mit, ich habe 2 Töchter, was passiert auf den Straßen? Natürlich brauchen wir eine Sicherheit in unserem Land, dass jeder bestmöglich geschützt ist. Aber daraus dann eine Debatte zu machen, wo sich ein Viertel unserer Gesellschaft fragt, weil die Eltern woanders geboren sind, gehöre ich eigentlich noch dazu? Das bringt ja keine Sicherheit. Das ist das Gegenteil von Sicherheit, sondern das ganze Land wird verunsichert. Und das ist das, was mich total umtreibt. Dieses, können wir bitte wieder ein bisschen mehr Sachlichkeit in die Debatten reinbringen, anhand von Zahlen und Fakten diskutieren. Und wenn wir über Straftäter, die das Asylrecht missbraucht haben, dann lasst uns darüber diskutieren. Da bin ich auch super klar. Ja, die missbrauchen das Asylrecht, die verlieren ihren Schutzstatus. Aber dann kann man doch nicht in einem Satz plötzlich mal sagen, und alle Syrer müssten eigentlich zurückgehen. Und ich kenne die syrische Familie, die hier 2015 hergekommen ist. Die Kinder gehen hier zur Schule, die Mutter ist mittlerweile Lehrerin, der Vater ist Busfahrer.
Ja.
Und dann ist es mal alles so in einem Wusch mit dahergesagt. Und dafür ist diese Zeit dann halt zu, was wir vorhin hatten, zu schnell, wo aus dummen Zufällen dahergesagt und dann plötzlich Dinge passieren, die man nicht mehr zurückholen kann. Ja. Das ist das, was mich total umtreibt und deswegen versuche ich persönlich alles mit dafür zu geben, zu sagen, wir müssen über so ernsthafte Themen auch ernsthaft reden und dürfen nicht in Situationen reinschlittern, ja, wo plötzlich eine rechtsextreme Partei die Zukunft unseres Landes irgendwie maßgeblich mitgestalten sollte. Weil auch nochmal hier, was ist die Mehrheit, ja? Es wird ja auch plötzlich von diesen Scheinmehrheiten gesprochen. Wenn man bei 20% steht, dann ist das aus meiner Sicht nicht gut, wenn es eine rechtsextreme Partei ist. Aber es sind halt nicht 80%. Und auch das muss immer wieder deutlich gesagt werden, weil plötzlich hier so verwischt wird, dass es Mehrheiten gibt, die nicht den Zahlen und Fakten entsprechen.
Total. Und wir können das Ruder echt noch rumreißen. Und ich habe auch echt viel Hoffnung in mir. Was meinst du, werden die Themen in den nächsten 4 Jahren, also die wichtigsten Themen? Und wie schaust du da auf die Zukunft?
Das wichtigste Thema für uns hier ist, dass wir die Europäische Union, weil das für Deutschland auch unser Lebenselixier ist, das sichert uns den Frieden, friedlich mit unseren Nachbarn zu leben. Das hat uns die ganze Wirtschaftskraft gegeben, weil wir diesen europäischen Binnenmarkt haben und dass wir diese, unsere Europäische Union mit einer starken deutschen Stimme so stark wie möglich machen, weil nur so können wir uns in der Welt da draußen eigentlich behaupten. Und ja, dann kommen diese ganzen Krisen und Konflikte ja, und der Frieden direkt vor unserer Haustür, den zu sichern. Das ist das absolut zentrale Thema, weil Frieden und Sicherheit, das braucht man zum Leben. Ja. Und das zweite Wichtige ist für mich in unserem Land, weil wir so ein eigentlich reiches und modernes und fortschrittliches Land sind. Ich meine, wir sind eines der freiesten Länder auf der Welt. Diese Potenziale, die wir hier haben, das schmerzt mich so, dass wir die irgendwie so vergeuden, dass wir das endlich auf die Bahn bekommen. Und das heißt für mich wirklich in Kinder und Jugendliche zu investieren, in die Digitalisierung, also die Modernisierung unseres Landes zu investieren. Ey, wir haben so viel Kraft und Potenzial ja, und das zu heben und da dann als demokratische Parteien, aber auch nicht nur wieder als Parteien, als Wirtschaft mitzuarbeiten, nicht einfach immer alles schlecht zu reden. Ich könnte auch 20 Baustellen aufzählen, was alles schlecht ist, aber ey, dann packen wir es an und machen es besser. Und da ist, wie gesagt, für mich eben der Punkt, da müssen wir viel, viel stärker auf Kinder und Jugendliche schauen. Leider haben wir so eine niedrige Geburtenrate, das kann man alles rational erklären. Ja, das, die wählen einer nicht, aber ohne Jugend, ohne junge Menschen in unserem Land ist das Land verloren. Mhm. Und wir haben ein Schulsystem, da verlässt mittlerweile mehr als jeder 10. Schüler die Schule ohne Berufsabschluss. Und das, obwohl wir eines der reichsten Länder sind. Mhm. So, und das ist für mich so für die nächsten Jahre wirklich die Großbaustelle.
Der heutige Buchtipp wird dir präsentiert von BookBeat, zu viel dem Hörbuchabo, das perfekt zu dir
kommt, zu einer Stärkung unseres Landes von innen heraus.
Toll. Vielen, vielen Dank. Danke, Frau Baerbock. Danke, Annalena Baerbock. Ich habe mich echt extrem gefreut und finde das so toll, wie offen du über alles gesprochen hast.
Der heutige Buchtipp wird dir präsentiert von BookBeat, dem Hörbuchabo, das perfekt zu dir passt.
Wir haben hier nur noch 2 kleine Fragen. Und zwar hast du eine Buch- und Serienempfehlung für uns. An dieser Stelle kann ich Männerrepublik empfehlen und auch Borgen, die Serie. Du hast auch 2 Bücher mitgebracht, habe ich gesehen. Was sind das denn für Bücher?
Genau, das passt hier zu unserer Frauendebatte. Frauen und Macht, das ist ein tolles Buch, was so international beschreibt, ganz viel, was wir geschrieben haben, von der Geschichte mal weg. Warum ist es eigentlich so, dass man irgendwie Frauen, wenn die ein Argument bringen, was einem nicht so gut gefällt, sofort dann als dumm darstellt und Stimme und alles. Also es ist ein ganz tolles Buch, springt total zwischen den Zeiten, ganz aktuell mit Merkel und Clinton, aber auch zurück bis zu den Ägyptern. Also es ist wirklich super. Und dann habe ich noch ein anderes mitgemacht. Max Frisch, das habe ich letztens geschenkt bekommen, weil ich immer so wenig Zeit zum Lesen habe. Und Fragebogen, da gibt's, wenn du mal so, auch hier, kannst du für den Podcast gut nehmen. Einfach so Fragen, die einen so beschäftigen, wie man dann eigentlich auch zur Gesellschaft und Politik kommt. Also ja, das kann ich gut für Smalltalk, kann man vielleicht auch fürs Dating gut verwenden, für Politik-Podcaste, für alles.
Voll gut. Und was man sich natürlich auch selbst fragen kann, um auch so ein bisschen zu reflektieren und sich selbst vielleicht ein bisschen besser zu verstehen. Finde ich cool. Danke sehr.
Mit dem Code G-Spot, alles groß geschrieben, GSPOT, kannst du BookBeat 60 Tage lang kostenlos testen und über 1 Million Hörbücher und E-Books entdecken.
Wir haben jetzt nur noch eine kleine Rubrik und zwar die G-Tipps.
Unsere G-Tipps.
Was ist, wenn sich jemand fragt, wie finde ich als Frau meinen Weg in die Politik? Was würdest du der Person raten?
Mach es einfach und lass dich nicht abschrecken.
Cool. Dankeschön.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Also ich muss auch sagen, es hat mich total gefreut, heute hier zu sein, weil ich immer mal wieder auch so dein Werdegang ist jetzt vielleicht falsch gesagt, weil ich Germany's Next Topmodel nicht ständig geguckt habe, aber als du irgendwie angefangen hast mit dem Podcast, bin ich so auf dich aufmerksam geworden und habe gedacht, ey, das ist echt richtig cool, was wir vorhin hatten. Jemand, der da rausgeht, auch, du hast es ja auch erfahren, irgendwie bei Gegenwind sagt, das finde ich wichtig und für auch, kann ich sagen, so viele junge Frauen ein echtes Vorbild bist. Also wirklich großartig. Danke, dass ich heute hier sein durfte.
Dankeschön. Danke, danke, danke. Also wirklich aus tiefstem Herzen danke auch für deine Arbeit. Und ich schaue trotzdem sehr optimistisch in die Zukunft und danke, du hast mir jetzt auch nochmal ein bisschen Optimismus geschenkt an dieser Stelle. Und danke an alle ZuhörerInnen da draußen. Wenn euch diese Folge inspiriert hat, dann lasst uns das gerne wissen auf allen Social Media Kanälen. Uns gibt es auch auf TikTok und Instagram und auch auf YouTube. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge. Lasst uns da auch gerne Inspirationen da, was ihr euch für die nächsten Wochen wünscht. Und ansonsten sehen wir uns nächsten Mittwoch hier bei G-Spot. Ciao, ciao.
Welcome to my G-Spot.
G-Spot ist ein Studio Bummens Original. Executive Producer Konstantin Seidenstücker und Leni Fester. Produktion und Redaktion Kate Kubel, Samuel Benke, Julia Schneider, Malou Braugmann und ich, Stefanie Giesinger. Musik Jonas Hafke, Kamera und Ton Christian Pfeiffer und Leon Waterkamp. Video Paul Ott, CGI Christine Papst, Setdesign Lillian Zeben und Guido Frinken. Social Media Jessica Linder, Hanna Ackermann und Emma Holzapfel. Und die Vermarktung erfolgt durch Studio Bummens